Ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast. Und heute mal ausnahmsweise mit einer reinen Serienbesprechung von zwei Serien, beziehungsweise von einer Rückkehrerserie und einer neuen Serie. Aber wir beschäftigen uns erstmal mit dem schnauzbärtigen Rückkehrer. Ted Lasso ist zurück mit Staffel 4 und ich begrüße ganz herzlich Sophie, ein Teil des wunderbaren Podcasts Filmbuffs on a Budget. Hallo Sophie.
Hallo, ich bin hier ohne meine bessere Hälfte. Christina, ich denke an dich.
Ja, liebe Grüße auf jeden Fall, liebe Grüße. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass sie nicht wollte, so, sondern weil es jetzt einfach gar nicht so ihr Thema ist. Also zumindest jetzt Ted Lasso, hast du ja mir so ein bisschen gesagt.
Genau, Ted Lasso ist jetzt nicht so Christinas Ding, ist auch okay. Wir alle haben unsere Interessen.
Auf jeden Fall.
Christina guckt auch Sachen, bei denen ich mir denke, das gucke ich gar nicht. Und das ist auch gut so, weil so, keine Ahnung, können wir uns auch so ein bisschen erzählen und dann auch entsprechend sagen, das hört sich richtig beschissen an. Aber das ist all good. No offense.
Aber das finde ich auch.
Wir denken an dich.
Ja, wir denken an dich. Du bist im Geiste bei uns, sage ich jetzt mal so.
Genau. Ne?
Also ich habe hier links und rechts noch einen Stuhl stehen. Also im Geiste sitzt du.
Eigentlich sitzt Christina da drauf.
Ja, genau. Aber ich finde das ja gerade bei euch auch im Podcast gut, dass ihr euch auch gegenseitig dann mal Sachen so erzählt, die jetzt der andere jetzt nicht so zwangsweise guckt. Das macht ja dann auch das Feld so ein bisschen breiter. Das wäre jetzt immer blöd, wenn man immer nur, ich finde das auch geil. Und das ist das Schöne, wenn man so ein bisschen eine Ambivalenz hat, was das angeht. Deswegen, das finde ich ganz angenehm bei euch eigentlich.
Ja, freut mich zu hören, weil das ist auch so Sinn und Zweck irgendwie auch von unserem Podcast.
Ja, ich meine, ihr sagt ja dann auch immer mal so, vielleicht gucke ich doch mal rein oder so, ne? Also,
ja, obwohl das ein Running Gag ist bei Christina. Christina macht das nie. Christina macht das einfach nicht und das weiß sie auch und das ist mittlerweile das Wissen, das weiß ich auch. deswegen ist es selten, wenn Christina sagt, ich gucke mir das vielleicht auch mal an, dass sie das wirklich macht. Also, ich meine, ich sag das auch manchmal und mach's dann auch nicht, aber bei Christina ist es wirklich so ein Running Gag. Also das ist echt funny.
Aber ja gut, bei mir ist es, als das Gegenstück ist es, ich setze mir es auf die Watchlist und guck's wahrscheinlich auch nie.
Ja, ich sage auch mittlerweile schon, ich setze es auf meine sehr lange Watchlist, die auch immer wieder so ändert. Also die ändert immer die Reihenfolge. Also wenn ich sage, okay, das gucke ich auf jeden Fall als nächstes, kann sein, dass es irgendwie dann doch nächste Woche auf Platz 50 droppt und dann Platz 60 plötzlich auf Platz 1 droppt, weil ich es einfach in einem Streaming-Anbieter sehe und mir denke, weißt du was, ich gucke das jetzt einfach. Also das fühle ich.
Ja, aber ich sage ja, bei mir ist es halt auch so. Also manchmal muss ich halt einfach wirklich so Sachen mir auch notieren, weil ich das dann schon wieder vergesse, da war ja noch was.
Voll. Vor allem, wenn man auch irgendwie Trailer anguckt, die irgendwie ins Kino, also von Kinofilmen, die irgendwie kommen werden oder sowas. Alter, ich vercheck die alle. Es ist wirklich crazy.
Ja, man sieht die so und denkt sich, oh geil, gucke ich mir an. Und dann so zwei Wochen später, da war ja was.
Ja.
Gerade wenn es halt auch noch so weit im Vorlauf ist, sage ich jetzt mal. Ja. Also wenn es jetzt nicht gerade so ein Leuchtturmfilm ist, wie jetzt, sag ich mal, Dune oder Doomsday, ich meine, das hat man natürlich auf jeden Fall im Hinterkopf, aber wenn es so kleinere Filme sind, ist es immer noch mal was anderes. Ja, Ted Lasso ist zurück auf Apple TV, gab ja bisher 3 Staffeln. Erstmal so grundsätzlich, wie stehst du so zur Ted Lasso-Serie, zu den ersten 3 Staffeln bisher?
Ich liebe sie. Also ich drehe sie gefühlt jedem an, der das hören oder nicht hören möchte. Fußballerfans oder nicht Fußballerfans, ich drehe einem diese Serie an und möchte, dass jeder diese Serie guckt, weil die Serie viel mehr ist als Fußball. Das kann ich mal
voll
so stehen lassen.
Also das ist ja sowieso das Paradoxe, dass obwohl das Thema Fußball ja eigentlich so über allen stehen müsste, ist das ja eigentlich das, was am Rande wirklich passiert. Das ist ja, also ich sage auch jeden, weil ich weiß noch, als die Serie damals rauskam, war für mich auch ein Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, Apple TV überhaupt zu abonnieren, diese Serie. Mhm. Also wie es damals halt zu Beginn von Netflix Stranger Things war, war es jetzt für mich Ted Lasso, weil ich die unbedingt sehen wollte. Und natürlich auch wegen Bill Lawrence, der hat ja für mich auch einer der besten Sitcoms gemacht, die ja jetzt auch wieder da ist, Scrubs. Und deswegen, also das ist, war für mich der Hauptgrund. Und ich habe auch damals jeden gesagt, weil auch immer, ich bin nicht so der Fußballfan, habe ich immer gesagt, Leute, das Fußballthema, das ist so am Rande, das macht vielleicht 5% von dem Ganzen aus. Also was ja so Spielszenen und sowas ist. Alles andere ist zwischenmenschliche Themen, reden miteinander, wholesome und auch einarbeiten von verschiedenen gesellschaftlichen Themen. Also das Fußballthema ist wirklich nur am Rande, auch wenn natürlich die Geschichte an sich schon im Fußballkosmos spielt, aber sie schaffen es halt trotzdem, und das finde ich halt einfach auch perfekt gelungen, in diesen ersten drei Staffeln das so schön zu behandeln, obwohl ich schon finde, für mich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, dass für mich die Staffeln auch so ein bisschen abbauen, auf hohem Niveau natürlich. Ne? Mhm. Also ich würde trotzdem noch sagen, also das sage ich ja auch jedem, also alles, was du auf Apple TV guckst, ist mindestens gut. Ne? Mhm. Aber die erste ist für mich schon so die beste, auch vom Humor her, und das baut so ein bisschen ab. Die zweite ist auch noch stark, aber die dritte fand ich schon ein bisschen schwächer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also minimal schwächer.
Ja, ich glaube, das ist aber so ein Verständnis von den Fans, von der Serie. Ich glaube, das sehen alle irgendwie so. Deswegen gehe ich da auch voll mit. Was du gerade gesagt hast, dass Fußball eigentlich nur so den Rahmen bildet für die Serie und dass der Fokus eigentlich auf was ganz anderem liegt. Vor allem das Zwischenmenschliche. Das ist eben das, was Ted Lasso so ausmacht. Und das finde ich so toll. Und mich würde mir aber jetzt ganz blöd mal interessieren, hast du denn überhaupt Interesse an Fußball selbst? Also bist du ein Fußballmensch? Also ganz blöd, weil ich meine, Fußball hat ja trotzdem schon, also wie bist du darauf gekommen, die Serie zu gucken? Weil, also hast du davon gehört oder hast du dir gedacht, okay, irgendwie mag ich Fußball, ich mag Serien und irgendwie habe ich Gutes von der Serie gehört und ich gucke das jetzt mal an und hast dann gemerkt, okay, irgendwie hat das ganz wenig mit Fußball zu tun? Oder wie bist du darauf gekommen?
Nee, ja gut, als Fußballfan würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also klar, das, was man so mitkriegt, verfolgt man schon so ein bisschen, ne, in Deutschland und so auf der Welt. Also gerade wenn jetzt auch WM ist und sowas. Und ich gucke mir auch gerne die Spiele auch an von der Nationalmannschaft, auch wenn sie ja meistens nicht so von Erfolg gekrönt sind, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich bin aber auch ein großer Fan der letzten Jahre durch die Damen geworden, durch den Damenfußball, weil der ja schon auch jetzt schon in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich war. Ich war auch schon zum Beispiel vergangenes Jahr, war ich mit Kollege Helmut, liebe Grüße, waren wir bei einem Eröffnungsspiel der Bayern-Frauen in der Allianz Arena. War auch sehr beeindruckend, wie voll das da war, weil man ja weiß, dass die Damen ja immer noch so ein bisschen von der Aufmerksamkeit hinten dranhängen. Also ich verfolge das Ganze schon, ich würde mich aber maximal als Fußballsympathisant bezeichnen. Also ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, also ich könnte jetzt nicht sagen, welche Mannschaften jetzt alle in der ersten und zweiten Liga sind. Also so grob würde ich es vielleicht zusammenkriegen, aber so definitiv würde ich das jetzt auch nicht sagen. Aber ich sympathiere schon damit. Und was mir damals halt aufgefallen ist, als der Dienst halt so rauskam und dann auch so bei uns verfügbar wird, dass viele über diese Serie geschwärmt haben. Ja, ihr müsst die gucken, die hat so ein, einfach wholesome Gefühl und die ist so gut und so herzlich. Und es hat mich halt einfach interessiert, also gar nicht mal so wegen dem Fußball-Thema an per se, aber ich wollte einfach wissen, was haben die da draus gemacht? Was ist das? Was sieht man da? Wie bringen sie das rüber? Dass es halt jetzt nicht nur eine reine Fußballserie oder irgendwie sowas ist. Weil ich zum Beispiel halt auch eine andere Reihe gucke, ist auch eine Serie, Welcome to Wrexham, wo Ryan Reynolds einen Fußballclub in Großbritannien gekauft hat. Das ist aber halt dokumentarisch. Also die sind da halt wirklich vor Ort und begleiten halt die Mannschaft. Das interessiert mich halt auch. Ich meine, die Spiele werden da ja auch nur am Rande gezeigt. Das ist mir dann auch egal so. Aber mich interessiert dann eher, was ist denn so mit den Menschen so? Und deswegen habe ich mich gefragt, wie haben sie es hinbekommen, so eine Comedy-Serie in den Fußballkosmos zu machen? Weil du musst ja auch ein bisschen aufpassen, dass es vielleicht nicht zu Slapstick, ne, dass man sich zu sehr über die Klischees im Fußball lustig macht, auch wenn die natürlich punktuell bedient werden, muss man auch sagen. Aber ich war schon sehr, sehr interessiert. Und wie gesagt, für mich, gerade jetzt auch durch den Podcast, wo man dann wusste, wer dahinter steht, wer das macht, war ich natürlich auch sehr interessiert. Bill Lawrence, ein grandioser Serienmeister, was macht der da draus? Ne? Und auch Jason Sudeikis mag ich auch als Darsteller. Und ich meine, man kann auch, glaube ich, sagen, dass er auch, glaube ich, der Hauptgrund ist, warum diese Serie so gut funktioniert, mit seiner fast komplett immer offenen, ehrlichen, so fröhlichen Art. Und also der vom ersten Moment ein zieht er einen halt auch in seinen Bann. Also das war für mich so der Grund, in die Serie reinzugucken und einzusteigen. Und ich finde auch, dass die Serie es super schnell schafft, reinzukommen und dran zu bleiben, weil man will einfach wissen, was passiert mit den Figuren. Die sind alle so liebenswert und das ist eigentlich, also auch wenn es dann natürlich auch mal Drama gibt oder auch irgendwie, aber das wird irgendwie alles irgendwie schön gelöst oder mit einem wohligen Gefühl gelöst irgendwo. Also das finde ich halt bei der Serie halt so toll.
Ja, gehe ich voll mit. Und ich finde es spannend, dass du gesagt hast, dass du so Fußball-Sympathisant bist, weil ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie viele Leute die Serie gucken, die wirklich Fußballfans sind. Weil ich stelle nämlich jetzt mal die These auf, dass ich denke, dass eigentlich eher Leute die Serie gucken, die keine Fußballfans sind. Also die eigentlich Freeman so nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Sag ich jetzt einfach mal so. Also correct me if I'm wrong. Weil ja, Fußball so eine kleine Rolle im Prinzip spielt. Und ich finde, Fußball spielt schon eine Rolle und ich bin auch sehr interessiert daran, dass die ganzen Fußballaspekte in der Serie zu sehen und bin jetzt auch sehr gespannt, was die in der vierten Staffel machen, weil es ja primär um Frauenfußball geht. Meine Schwester spielt Fußball.
Oh,
und,
schön.
In der ersten Mannschaft.
Oh, stark.
Und ja, deswegen, also ich bin halt selber so sehr nah am Frauenfußball dran, wegen meiner Schwester eben. Und deswegen bedeutet mir das auch irgendwie auf einer bestimmten Ebene recht viel. Und freue mich da mega, dass die da einem so ein bisschen die Augen öffnen und einem den Fußball der Frauen näher bringen. Und also auf so einer Ebene, wie die das auch schon für den Männerfußball gemacht haben. Aber beim Männerfußball geht es ja primär darum, um die Spieler. Wer sind die Spieler? Was geht mit den Spielern ab hinter den Kulissen? Es geht ja nicht nur um Geld und keine Ahnung was und Erfolg, sondern um das Zwischenmenschliche. Was passiert hinter den Kulissen? Und da bin ich jetzt richtig gespannt, wie die das in der vierten Staffel machen. Und ich hoffe so sehr, dass das gut wird und nicht noch weiter langsam auf einem hohen Niveau, aber trotzdem so ein bisschen sinkt. Deswegen hoffe ich, dass die Serie erfolgreich ist, wirklich.
Die Staffel, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Also ich meine, es war ja eh schon ein Risiko, weil eigentlich habe ich mir auch so gedacht, okay, die Serie war ja eigentlich relativ rund abgeschlossen. Ja. So, ne? Also weil irgendwie war jeder Charakter so an einem Punkt, wo du sagen konntest, okay, das passt so, ne? Rebecca hat ihre neue Liebe gefunden, Ted ist zurück in die USA, Beard ist ja in Großbritannien geblieben. Da habe ich mir also gedacht, braucht es jetzt zwangsweise eine Filme? Also eigentlich ja nicht, ne? Aber trotzdem, irgendwie habe ich mir so gesagt, also selbst wenn die jetzt kommt, also ich vertraue den Leuten halt einfach, weil ich weiß nicht, also ich habe da so sehr großes Vertrauen in die Macher dahinter, dass die da, wenn die sagen, sie kommen zurück, dass sie da auch was machen, was Hand und Fuß hat, was man sich auch wieder gerne anguckt und dann natürlich auch noch jetzt mit dem Damenthema, was ich auch ganz gut finde, weil ich habe es ja eben gerade schon gesagt, der Damenfußball ist ja eh noch, auch wenn er mittlerweile, gerade in den USA, hat das ja schon nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Das sehen wir ja auch schon in dieser ersten Folge von der Fanstaffel. Aber der ist ja immer noch, gerade bei uns in Europa, sehr, sehr unterrepräsentiert. Weil wenn man weiß, dass selbst in der Bundesliga teilweise Mannschaften sind, wo die Spielerinnen noch nebenbei arbeiten müssen, sonst können sie sich das Spielen gar nicht leisten. Und es münzt ja auch nicht nur auf den Damenfußball, das gibt es ja in anderen Sportbereichen auch, dass die Männermannschaften da wirklich sich hundertprozentig auf den Sport konzentrieren können und die Damen da immer noch. Und wenn es halt so dieser, gerade man kennt es auch aus dem Biathlon, dieser obligatorische Bundeswehr- oder Polizeisport-Deal ist halt, dass man da irgendwie Lehrgänge mitmacht. Aber du musst halt immer einen Kompromiss eingehen. Und die wenigsten, klar, von den großen Mannschaften, auch in der Damenbundesliga, ne, sei es jetzt Bayern, Wolfsburg und so weiter, da ist es vielleicht schon in Ansätzen so Frankfurt, wo du davon leben kannst, zumindest. Ne, klar bist du da auch kein Millionär höchstwahrscheinlich, aber du kannst zumindest leben. Aber gerade wenn es bei die kleineren Mannschaften geht, ist das halt noch so ausbaufähig. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man sich jetzt bei Ted Lasso nochmal drauf konzentriert, den Damenmannschaften da was zu zeigen. Und ich hoffe mal, ich meine, ich habe da vollstes Vertrauen, dass sie es hinkriegen, dass sie es gut hinbekommen, das auch so rüberzubringen, dass es auch Anklang bei den Zuschauern findet. Weil ich könnte mir schon wieder gut vorstellen, dass es viele, muss ich vielleicht auch mein eigenes Geschlecht jetzt angreifen, dass es viele Leute da draußen gibt, die dann vielleicht sagen, naja, was brauchst du jetzt so eine Staffel jetzt mit der Damenmannschaft? Wir haben doch jetzt die Männer gehabt. Muss das jetzt sein oder sowas? Und da habe ich schon ehrlicherweise echt ein bisschen Angst davor, dass das alles negativ bewertet wird, runtergezogen wird, ob es das jetzt braucht und ob das überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Und ich hoffe, dass da der positive Anteil wirklich überwiegt und wirklich die Menschen der Serie, der Staffel eine Chance geben und jetzt nicht im Vorfeld schon irgendwie sagen, nee, das geht ja gar nicht. Und also da habe ich echt schon ein bisschen Schiss davor, weil wir kennen ja die heutige, gerade Social Media Bubble, die ist ja rigoros, was die Bewertung angeht.
Voll, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also ich hoffe, dass sie, dass es einen kleinen Anteil an Hatern gibt und dass die Hater bitte das Maul halten und einfach die Serie lassen sein können und auch anerkennen können, dass es einfach dazugehört und dass es Frauen genauso das Recht haben, dass es eine Staffel über Frauenfußball gibt, wie für Männerfußball. Und dass es mindestens genauso geil ist.
Ja. Voll. Period. Also ich kann ja auch nochmal von dem Eröffnungsspiel zum Beispiel sagen, also was mir halt so aufgefallen ist, wie gesagt, ist jetzt mein komplett neutraler Blick, ich bin ja kein Experte und nix, ne?
Ja.
Aber ich finde halt auch, dass es bei den Damen, die sind halt auch nicht so, also ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, man denkt ja so ganz oft bei den, gerade in der Bundesliga in Deutschland, ja, das sind irgendwie alle Schauspieler, ne? Da steht der Grashalm mal ein Stückchen so hoch und da lassen die sich fallen und theatralisch und bla. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich da so, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, also es war Bayern gegen Wolfsburg, ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen sie gespielt haben, aber es war, Freiburg war es. Mhm. Und also wie die da mal so in sich reingestiegen sind, also mit Tackeln und so und dann gleich wieder aufgestanden sind, da habe ich mir so gedacht, ja, boah, bei den Männern, da hätten die glaube ich schon 2-3 Mal gepfiffen oder
genau
wie,
das.
Oder diese, wie es Manuel Neuer, der obligatorische Arm zum Heben, ne, hier ist irgendwas. Und die Damen, die stehen halt einfach auf und laufen weiter. Also außer es ist halt wirklich schmerzhaft. Also da muss man schon mal sagen, da haben die noch ein bisschen mehr Chuzpe und ziehen halt durch als so die Schauspieler in der Bundesliga. Wie gesagt, ist arg überspitzt, will ich jetzt auch nicht jeden, aber so vom Eindruck her.
Nee, aber gehe ich vollkommen mit. Das ist auch die Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, wenn ich alleine bei meiner Schwester irgendwie Spiele gucken gehe oder sowas. Hm. Wie die da aufstehen, wie meine Schwester aufsteht. Ich denke mir so, Mädel, geh vom Platz. Geh.
Ruf einen Notarzt.
Du bist verletzt, ja. Und sie macht einfach weiter, ist egal. Und wenn du dann alleine jetzt bei der WM irgendwie guckst und die, weiß ich nicht, machen eine Schwalbe nach der anderen und du denkst dir so, okay,
naja,
hast du eine Ausbildung zum Schauspielerei gemacht?
Ja.
Was geht da ab? Bist ja falscher Job. nee,
der Oscar geht an.
Ja, genau, wirklich.
Ja. Ja, aber kommen wir mal zur ersten Folge. Also wie gesagt, wir können jetzt erstmal nur über die erste Folge reden, weil ja, auch Apple TV ist wöchentlich. Deswegen werden wir ein bisschen warten müssen, bis wir über die vierte Staffel komplett sprechen können. Aber vielleicht hören wir uns ja dann nochmal wieder, wenn die Staffel komplett durch ist. Fängt an mit Ted im Supermarkt.
Oh ja.
Schöner Einstieg. Also hätte ich eigentlich auch nicht mit gedacht, dass er im Supermarkt arbeitet jetzt.
Aber ich finde, es passt irgendwie. Also wenn man das, also ich habe mich so ein bisschen gewundert, fand es aber dann eben im Endeffekt doch ganz passend, so für seinen Charakter. Und ich muss dazu direkt da sagen, am Anfang, ich finde den Start irgendwie sehr smart, weil du hörst nur das Piepen. Also der Screen ist noch so
schwarz. Ja, man denkt an EKG-Gerät.
Genau, man denkt an ein EKG-Gerät und dann wird der Puls bzw. der Herzschlag wird immer schneller. Das ist so als so it's coming back to life mäßig. Ja, und das war irgendwie so cool. Ich dachte so erstmal dachte ich mir so, oh Gott, wer ist im Krankenhaus? Und dann habe ich das so gecheckt und dann sieht man nur das Schild von Assistant Manager Ted Lasso. Und ich dachte mir nur so, Boys, das ist cool.
Ja, also haben sie auf jeden Fall schön Fake-Out gemacht. Aber klar, man kann natürlich dann so ein bisschen metaphorisch sagen, ja, okay, das ist so ein Wiederbeleben der Serie, sie kommt jetzt halt zurück, ne? Also sie lebt wieder. Also es ist schön tricky gemacht hier. Also man wird da gut abgeholt wieder.
Ja.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die, auch wenn das nur so ein paar Szenen waren in dem Supermarkt, seine Kollegin Vanessa, das war für mich schon so der Scene-Stealer in dieser Folge. Also, die ist ja nur 2-3 Mal zu sehen und es war einfach nur herrlich. Also, einfach auch, wenn der Teds Chef dann sagt: Ja, die ist immer stoned. Aber sie war noch nie unpünktlich. Also, das finde ich einfach grandios. Also, war für mich schon ein guter Moment. Also, vom Vibe her irgendwie war man irgendwie sofort wieder drin. Man hat sich irgendwie: Ach ja, ist schön. Schön, Ted wieder zu sehen und gucken, was passiert, ne?
Ja, ich muss hier sagen, ja schon. Ich muss aber auch sagen, ich hatte so am Anfang bis zu dem Zeitpunkt, in dem dann Rebecca Keely und Higgins dann kommen, war ich so ganz kurz so, ich weiß nicht, weil ich das irgendwie, weil die Umgebung anders ist, weil das nicht Richmond ist, weil das in den USA ist. Ich war so ganz kurz so nicht abgeneigt davon. Es war so ungewohnt einfach,
ja, gut,
den Charakter, den man kennt, so in dieser Umgebung zu sehen. Und weil irgendwie wirkt er selber auch so ein bisschen wie eine andere Person. Also schon noch wie er selbst.
Ja.
Aber ich finde so, als würde er sich versuchen, diesem Umfeld wieder anzupassen und sich so ein bisschen, also für mich ist es so ein bisschen fremd gewesen, ihn da zu sehen und wie er sich verhält. Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht so ganz erklären. Auf der anderen Seite fand ich das ultra sweet, wie man direkt Ted Lassos Persönlichkeit dargestellt bekommt, im Austausch mit dem Mitarbeiter, der diese Zigaretten klaut.
Mhm.
Weil Ted dann direkt, also er kümmert sich dann direkt darum und will ihm dann quasi lehren, dass man das nicht tun soll und was für Konsequenzen das haben könnte und dass er es lieber in der Zukunft lassen soll. Aber auf so eine Art und Weise, dass er selber dann Sachen angeblich klaut.
Ja, er dreht quasi um. Ja, 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 ja.
Genau, so. Und sagt dann quasi dem Manager so, keine Sorge, der, ne, der, ich habe dann miteinander.
Hat mir den Kopf gewaschen. Ja, 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 ja.
Genau, der hat mir, also, ne, der hat da schon der hat schon dafür gesorgt, dass ich das nicht nochmal mache, so mäßig. Und das fand ich wieder so sweet. Da dachte ich mir so, ach, Ted, du bist doch so sweet.
Ja, das ist halt einfach so ein guter Mensch halt, ne? Ich meine, jeder andere hätte wahrscheinlich den Kollegen angeschwärzt und er dreht es halt dann um, dass er quasi dann der ist, der es geklaut hat und schützt halt den Jungen mit der Kollegen halt davor, da irgendwie Konsequenzen zu haben. Das ist wirklich auch smart gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, total. Ja, finde ich
also
auch.
Haben sie echt gut rübergebracht, ja. Und dann muss er erst mal in die Schule. Was mich da so ein bisschen gewundert hat, war, weil ich hatte ja so ein bisschen den Eindruck am Ende von der Staffel 3, also ich meine, vielleicht wird es ja jetzt dann auch nochmal aufgegriffen, dass er ja eigentlich mit seiner Frau wieder zusammenlebt, aber anscheinend so richtig scheint es ja dann doch nicht irgendwie so zu sein. Also sie scheint ja dann doch noch irgendwie getrennt. Also schon sich zu mögen, aber wir leben trotzdem irgendwie, jede macht so seins so, ne? Also,
ja.
Also klar, wir kümmern uns um Henry. Ja, ja, klar, aber es war, weil ich halt so, ich hatte noch mal so die letzte Szene, da ist er ja dann nach Hause gekommen und so. Dachte mir, ja, okay, hä, leben die nicht zusammen, weil sie ja dann getrennt dann auch zur Schule kommen. Gut, da habe ich mir noch gedacht, okay, wenn sie vom Arbeitsplatz kommen und so. Aber es ist ja dann auch später beim Fußball so, da fährt ja seine Frau mit Henry dann auch weg. Also dachte mir, okay, scheinbar scheinen sie nicht, also zusammen zu leben. Also so ein bisschen Abstand scheinen sie doch noch zu haben.
Ja, aber ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Ich weiß auch, ich habe gerade die dritte Staffel, also Ende der dritten Staffel nicht mehr so im Kopf. Aber hatte sie nicht auch was mit dem Arzt? Oder mit dem, nee, nicht mit dem Arzt, mit dem Therapeuten? Und da habe ich mich ganz kurz gefragt, was ist mit dem? Weil ich glaube, die haben sich nicht offiziell getrennt. Ich glaube, man hat nur dadurch, dass es ja das entscheidende Spiel in der im Staffelfinale von der dritten Staffel war, hat man nur eine Szene gesehen, an die kann ich mich noch sehr erinnern, dass der Therapeut, also der Freund von Michelle Lasso, dass er so ganz, ganz wenig Interesse an dem Fußball zeigt und so Kommentare bezüglich Ted Lasso irgendwie droppt.
Ja, ja,
und
ja.
Man sieht an Michelle Lassos Gesicht, dass sie das so gar nicht gut findet und dass sie sich so ein bisschen mehr wieder so zu Ted Lasso hingezogen fühlt. Also so habe ich es aufgenommen.
Mhm.
Und zwar hat sich so ein bisschen für mich angefühlt, als würden die sich auf jeden Fall irgendwie trennen, als würde das nicht lange halten. Und das habe ich jetzt auch so, so interpretiert am Anfang von der vierten Staffel jetzt, dass sie jetzt wieder alleine ist, dass sie sich sehr gut verstehen, dass sie getrennt wohnen, dass sie halt nicht wieder zusammen sind. Aber vor allem am Ende der ersten Folge merkt man halt schon, okay, irgendwie ist da schon der Gedanke ist auf jeden Fall nicht erloschen. So.
Ja, ja, ansonsten würde dann ja wahrscheinlich auch nicht das passieren, was dann wahrscheinlich in der zweiten Folge passiert. Ja.
Richtig, ja, genau.
Also, das ist klar. Aber nochmal kurz, ist mir jetzt gerade so nochmal zu deinem Eindruck von Ted. Da hatte ich sogar, also ich kann das verstehen, dass das ein bisschen fremd gewirkt hat, natürlich, weil wir ja in den ersten drei Staffeln wenig in den USA waren. Also da gab es ja nur wenige Momente, die wir da mal gesehen haben mit ihm und jetzt sehen wir ihn halt mal über längere Zeit dort. Aber ich hatte schon so irgendwie den Umfeld, also spätestens dann natürlich als Rebecca, Keely und Leslie auftauchen, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, also er lebt zwar da, aber so, also hundertprozentig glücklich ist er aber irgendwie nicht.
Ja.
Also, ne, also so, Und ich finde gerade auch mit den Blicken von Rebecca immer wieder, aber auch von den Kommentaren von seiner Mutter, wird das halt immer wieder unterstrichen halt. Ne? Und das gibt es ja dann auch später dann in der Folge dann auch noch einen Dialog zwischen den Zweien. Also hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass er eigentlich diese Zeit in England schon so ein bisschen vermisst. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, mit Beard ist ja immer noch einer seiner besten Freunde auch noch dort. Ne? Also und also auch wenn er natürlich sein Kind auch liebt, Henry, ohne Frage, ne, und da mit ihm Fortnite-Sessions macht und so weiter, aber trotzdem, irgendwie fehlt ihm ja dann doch irgendwas. Also das so ging es mir halt so ein bisschen, ja.
Voll, weil ich glaube, das ist auch so die Frage, was möchte ich für mich und was möchte ich halt für meinen Sohn, weil ne, er möchte natürlich, weil er ist natürlich in seiner Identität auch Vater und möchte natürlich auch ein guter Vater sein, aber hat wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit in England, in Richmond dann gemerkt, ey, das erfüllt mich, das mache ich gerne, hier bin ich gerne, hier finde ich irgendwie Leute, die nehmen mich so, wie ich bin und hier habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, hier kann ich mich ausleben. Mhm. Aber ja. Dass er dann für seinen Sohn wieder zurück in die Staaten gezogen ist, natürlich mehr als verständlich. Aber dieser Zwiespalt, glaube ich, der ist halt eben voll aktiv und in der ersten Folge dann sichtbar. Und ich finde, das haben die richtig gut rübergebracht, dass er von Anfang an, wie du gesagt hast, dass man irgendwie merkt, irgendwas ist komisch. Nicht nur, weil wir ihn in der Umgebung sehen, sondern auch, weil er das so gut darstellt, also auch ne, dann Jason eben an der Stelle als Schauspieler, dass er dann diesen Konflikt so gut nach außen transportieren kann, in Mimik, in Gestik und dann eben auch mit dem Drehbuch, dass man das als zuschauende Person merkt, okay, irgendwie will er, irgendwie ist er nicht ganz angekommen, irgendwie will er wieder zurück nach England.
Ja, genau, also das, so habe ich das auch empfunden. Und dann ja tauchen ja, wie gesagt, die drei auf, gehen dann essen und dann wird ja, das fand ich auch eigentlich ganz smart, dass er dann eigentlich so was, also jetzt erzählt mal jeder in 10 Sekunden, was er die letzten 2 Jahre gemacht hat. Also da holst du halt schnell auch die Leute so ab und Kili konnte halt immer nur was über die Arbeit reden, fand ich auch ganz witzig. Ja. Aber du hast halt auch bei ihr so den Stand mit Roy, ne, dass sie sind befreundet und er dann so, weiß er das auch? Oder sieht er das aus? den Running Gag bei Rebecca fand ich ganz witzig, dass sie sich an der Folge vollgekleckert hat hier. Fand ich auch ganz, ganz smart. Ja, und der Einzige, der ja wirklich was aus seinem Leben erzählt, war ja Leslie dann, also Higgins.
Ja, voll. Passt auch richtig zu den Charakteren.
Da ist was relativ schnell wieder drin. Auch den Gag, den sie natürlich machen. Und ich glaube, dass in vielen anderen Serien hätte das auch so funktioniert. Und dass sie so in Zeitlupe steigen sie aus dem Auto aus und sind da. Und du siehst dann so Ted in die Garage fahren, das Garagentor geht so. Und hat er uns nicht gesehen? Und hey Leute, was macht die?
Ja,
fand ich auch wieder einen guten, smarten Gag hier. Und dann also echt super Einstieg wieder. Und sie halten ja eigentlich auch nicht lange hinter Berg, dass sie sagen, okay, Ted soll bitte die Damenmannschaft übernehmen und deren die gleichen Werte mitgeben, wie sie auch oder wie er auch den Männern damals mitgegeben hat. Also,
ja, und das fand ich richtig gut, dass sie das nicht so bis zum Folgenende oder sowas auf die Folter spannen oder da so ein großes Poi drum machen. Und das, ja, weiß ich nicht, das macht auch die Serie so aus, weil das ist nicht so künstliches Drama oder so, sondern das ist einfach authentisch, das sind drei und die sagen einfach, ey, wir können es nicht länger aushalten, wir müssen es dir jetzt sagen, so, wir können das jetzt nicht weiter vorspielen, weil ich weiß, bei anderen Serien, die jetzt nicht Ted Lasso sind, die, weiß ich nicht, da hätte ich mir gut vorstellen können, dass man das noch ein bisschen weiter spannt.
Ja.
Bis dann irgendwann aus, weiß ich nicht, einen ganz komischen Moment dann droppt und die Person dann irgendwie dann komplett überfordert ist. Aber so ergibt es einfach Sinn.
Ja, weil ich meine, hier ist ja auch einfach Mensch, der sagt halt, ja, kann ich mal wenigstens eine Nacht drüber schlafen?
Ja.
Und darüber, also das wäre ja jede normalmenschliche Reaktion. Ne? Man will ja nicht in dem Moment, ne, ja, ich denke drüber nach und dann gucken wir mal.
Ja.
Und dann haben wir ja dann auch so das schöne Gespräch. Und da ist es mir halt auch schon wieder aufgefallen bei dem Fußballspiel von Henry, als sie da so alle so auch zusammensitzen und so weiter. Wie dann auch Teds Mutter mit ihm spricht oder zu ihm spricht. Und da habe ich mir so gedacht, ja, es ist, also die Frage nagt schon an ihm, ne? Dass er schon irgendwie so den Wunsch hat, ah, es wäre schon irgendwie wieder schön, vielleicht bis auf den Tee zu trinken, gibt's ja dann auch am Ende auch noch einen kleinen Gag, wieder zurück zu sein. Also er denkt da schon drüber nach. Also fand ich wirklich ganz gut, wie man das so eingearbeitet hat. Auch wie sie so mit diesen, also was ja auch so ist, mit diesen amerikanischen Klischees so ein bisschen spielen, ne? Alle so überfreundlich und übervorsichtig und erzählen dir alles, also auch wenn du halt ein komplett Unbekannter bist, ne? Also das kann man halt gar nicht vergleichen mit uns deutschen Kartoffeln, ne? Da sind wir ja wahrscheinlich wesentlich verschlossener, was das angeht. Aber finde ich auch smart oder sweet, wie sie das so eingearbeitet haben. Halt. Es ist natürlich auch vielleicht auch ein bisschen überspitzt natürlich, aber trotzdem schön anzusehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch in der Harmonie zwischen vor allem Rebecca und Keely wird das ja nochmal deutlich.
Ja, weil sie dann und in den Klamottenladen gehen.
Ja, genau so. Und ich finde, da kommt auch, also ich glaube, meine Lieblingscharakter, obwohl ich kann gar nicht genau sagen, so viele Lieblingscharaktere in Ted Lasso, aber ich liebe Rebecca. Ich liebe ihre Vielschichtigkeit, also dass die auf der einen Seite so der Boss ist und ne, auch am Ende mit dem Privatjet zum Beispiel, dass sie sagt, das ist mein Privatjet, das ist ohne mich fliegt das nicht weg, so, hey, fuck, so, und, ne, ich kann alles machen und tun, was ich möchte. Auf der anderen Seite bekleckert sie sich eben mit Barbecue-Soße. Auf der anderen Seite ist sie dann halt super, super lieb und, respektiert alle und, weiß ich nicht, supportet dann diese Frau, die diesen Laden gekauft hat mit dem oder angefangen hat, den Geld aus ihrer Scheidung etc. und das halt schwierig war und merkt dann so, okay, ich muss diese Frau supporten, das ist it's a good cause mäßig und wird dann halt so ganz soft so und das finde ich so toll und diese beiden Seiten bei Rebecca da zu sehen auch und ja, also was du jetzt gerade gesagt hast, um da nochmal den Bogen zu spannen, als sie eben darüber reden, dass der Typ, ich glaube irgendwie ein Barista oder sowas, Ryan, glaube ich, nennen sie ihn, der ist eher halt das ganze Leben mit denen teilt und Rebecca ist halt so, ja, ich wünsche halt, dass ich nicht so viel über den weiß, so. Und das ist halt wieder so dieses, ne, ich weiß nicht, ich liebe einfach ihre Art und das ist in der ersten Folge auch wieder so schön rübergekommen.
Ja, auf jeden Fall, aber sie hat sich ja auch gerade durch die erste Staffel ja auch erst so dahin entwickelt, ne? Weil in der ersten Staffel war sie natürlich auch gezeichnet durch die Trennung von Rupert, war sie natürlich wirklich schon sehr ja gegen alles und so und erst Teds Art hat sie ja überhaupt dazu gebracht, so zu sein, ne? Also allein schon dieses Mysterium und die um die Kekse oder Pralinen, die sie jeden Morgen von ihm bekommen hat, ne? Da hat sie ja wir müssen herausfinden, wo er die her hat und sowas, also das ist halt wirklich gut, ja, also es ist, also mir würde es auch schwerfallen, da jetzt einen Favoriten an Charakteren zu nennen. Irgendwie, die sind da alle irgendwie top, die da irgendwie sind. Vor allem, weil man es auch schafft, egal bei wem, klar, Ted ist natürlich so der im Mittelpunkt steht, der trägt auch die Serie hauptsächlich, aber irgendwie schaffen sie es dann trotzdem jeden und selbst Higgins, also Leslie, immer irgendwie Background zu geben. Also ich kann mich noch so an eine zweite Staffel erinnern, wo sie dann bei ihm Weihnachten gefeiert haben und sowas. Also das ist einfach so, auch so eine herzliche Folge gewesen, wo du eigentlich denkst, in vielen anderen Serien ist das halt einfach so nur so ein Nebencharakter irgendwie. Und hier bekommt er trotzdem auch mit seinen wenigen Auftritten halt so viel Charisma und Background mit. Das ist halt einfach schön mit anzusehen. Ne? Also da wird einfach auch nicht, also ich würde mal behaupten, in Ted Lasso wird eigentlich mit keiner Figur lieblos umgegangen, finde ich. Mhm. Also die geben jeden, so klein die Rolle noch ist. Man kann vielleicht ein bisschen kritisch sagen, in der ersten Staffel haben sie die Spieler ein bisschen außen vor gelassen, aber das haben sie ab der zweiten Staffel ja dann auch geändert. Da haben sie die Spieler ja auch mehr in den Fokus geholt. Aber klar, du musst natürlich auch erstmal den Hauptcast etablieren und dann erst kannst du ja die weiteren Geschichten ausarbeiten. Und das hat ja auch immer mehr zugenommen. Also wenn man sich allein, war das in der dritten Staffel, als sie nach Amsterdam gefahren sind. Allein diese Solo-Episode mit Bier, die ist ja einfach grandios. Also ich mag ja auch immer so Outstanding-Episoden, wenn halt wirklich mal komplett vom Hauptcast weggeschwenkt wird und die ganze Serie sich nur auf eine Figur konzentriert. Und das ist für mich einfach noch eine der besten Episoden, seine Nacht-Experience in Amsterdam. Das war einfach grandios. Also deswegen und halt, wie smart man halt einfach hier auch wieder so mit diesen ganzen Klischees in Amerika spielt und das reinarbeitet, gerade auch mit den Figuren, auch Keely zum Beispiel, ne, die hätte man auch ganz schnell in der ersten Staffel so klischeemäßig abhandeln können, aber auch sie trägt so viel bei, hat so viel Herz und wirkt ja dann auch im Laufe der Serie so professionell mit den Werbeverträgen und Management und so weiter und so fort, also das auch da, also deswegen sage ich, also ich war einfach sofort wieder abgeholt, wo die ganzen Figuren hier aufgetaucht sind. Also Auch mit Leslie dann mit seinem Museumsbesuch, als er sich dann so mit der Geschichte des amerikanischen Baseballs, der People of Color beschäftigt. Also das fand ich einfach so toll da reingearbeitet. Und es wirkt halt null aufgesetzt. Man denkt halt, ja das ist authentisch, das ist so. Das ist einfach so, ne?
Voll, dass sie auch direkt angeknüpft haben an die Charaktere in der ersten Folge, ohne dass man irgendwie kurz in Stocken gerät und denkt, okay, so ist die Person jetzt, sondern das hat halt nahtlos angepasst, wie man die Person zuletzt gesehen hat und dann jetzt wieder zum ersten Mal sieht, obwohl da halt so ein paar Jahre dazwischen liegen, war das richtig schön. Also, dass da irgendwie, ja, dass es einfach alles wieder stimmig ist mit den Charakteren. Stimme ich auf jeden Fall voll zu. Ich wollte irgendwas sagen, vergessen.
Vielleicht fällt sie ja noch wieder ein.
Ja.
Ja, und der für mich dann der wirklich so dieser Schalter-Umleg-Moment oder Turning Point für Ted, wo er dann wirklich wahrscheinlich in sich entschließt, das zu tun, ist dann halt nochmal das Gespräch mit seiner Mutter, weil sie zieht ja aus seinem Elternhaus aus und verkauft alle Sachen und da findet er den Richmond-Schal. Allein auch, aber das meine ich halt auch so wieder so mit den Gags, ne? Also, wo dann einfach so ein junges Pärchen kommt, will irgendeine Lampe kaufen und sie sagt, ja, die habe ich vor 30 Jahren in Italien. Und er dann kommt so, ja, Michelle und ich dir zum Muttertag geschenkt. Das ist das Geheimnis eines guten Verkäufers, man muss gut lügen können. Es ist einfach so, ich fand das so smart, weil es wahrscheinlich auch ehrlich ist, es ist auch wahrscheinlich echt so, du musst halt gut spielen können, sage ich jetzt mal, ne? Aber es fand ich halt einfach so smart, also es war einfach so herrlich.
Ja, voll. Und auch als sie dann sagt, also ich meine, sie hat das ja irgendwie geplant, I guess.
Ja, klar.
Dass, als sie sagt, ne, du kannst noch die Box aus deinem alten Zimmer irgendwie runtertragen, die war zu schwer für mich. Und wie Ted dann eben so, wie so ein Junge so nach oben geht, so, ich will immer nicht, okay, mach ich. Und dann so richtig die Treppen so hochtrottet, die Beziehung, die zwischen den beiden, finde ich auch irgendwie toll.
Ja, haben eine gute Chemie miteinander und dann halt einfach so das Gespräch so mit ihr, dann wo er dann sagt, ja, wo sie ihm das ja auch nahelegt, ja, dann mach's doch, geh doch wieder nach England. Und er sagt dann, ja, erst wolltest du mich wieder hier haben, jetzt bin ich da, jetzt willst du mich wieder wegschicken. Und aber dann halt auch, wie er dann so sagt, naja, warum fragt denn eigentlich nie einer nach meiner Arbeit? Und da sagt sie ja dann auch, naja, du sprichst ja selber nicht drüber. Also scheinst dich ja auch nicht so wirklich zu interessieren.
Ja.
Aber das, was du in Richmond gemacht hast, das hat dich über viele Jahre sehr interessiert. Da hast du viel drüber geredet.
Ja.
Und das und dann halt auch so die Referenz halt auch mit seinem Vater dann halt, mit Jim Lesso und seinen Werdegang, beziehungsweise wie Ted da die Zeit als Kind verbracht hat. Und das fand ich halt gut. Und da hast du halt gedacht, ja, okay, das ist für ihn jetzt der Punkt, wo er sagt, okay, er macht's jetzt, ne, ja. Weil das halt in Richmond, das Fußball, das Arbeiten mit Menschen ihm halt so sehr fehlt, auch wenn er das natürlich im Supermarkt in anderer Art und Weise auch hat, aber es gibt ihn halt nicht das Gleiche, ne. Und das fand ich halt so gut. Und dann halt auch schon, wir haben ja das schon vorher in der Folge, da wird's ja schon mal so kurz angeteasert, wie er in so einen Raum reingehen will in seinem Haus und da kommt ja dann sein Sohn und dann hört das ja auf. Und dann geht er ja wirklich in den Raum und dann siehst du halt diese ganzen Erinnerungen an Richmond, ne, Bilder, Zeitungsausschnitte, das kleine Lego-Stadion, was Henry ja damals gebaut hat und so weiter und so fort. Ach, das war einfach nur herrlich. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, als er dann so sein iPhone da nimmt hier und schreibt dann so seiner Frau, wie wäre es, wenn wir nach London ziehen würden oder nach England ziehen würden? Und da kriegt er nur so als Wunder, ja, Tapetenwechsel wäre schon schön. Und dann puppt sich's ja als Henry, weil es wird ja auch nochmal aufgegriffen, weil das iPad halt nicht geladen hat.
Naja.
War ja auch smart. Und ja. Aber dass dann halt auch beide dafür sind, ey, ja, wir sind hier gerade irgendwie nicht hundertprozentig glücklich. Lass uns was anderes machen. Und halt, dass alle halt auch mitziehen. Also das freut mich halt auch wirklich, dass man es halt auch für die neue Staffel dann auch dreht, dass er halt wirklich seine Familie bei sich hat, dass er nicht wieder alleine in England ist.
Ja.
Also das finde ich echt, echt toll. Da habe ich auch ein bisschen so, auch wenn das eigentlich lapidare Nachricht war, da war ich schon ein bisschen so feucht damit drauf, schön. Jetzt kommt er wieder zurück.
Ja, voll, voll. Obwohl ich eine Sache nicht ganz gecheckt habe oder ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Weil als er im Auto sitzt und also Henry davon erzählt, dass er ihm den Job angeboten haben.
Ja.
Da guckt Henry nicht begeistert. Also er guckt so ein bisschen, also ich habe im ersten Gucken, ich habe die Folge zweimal geguckt,
okay.
Guckt er so, ich glaube, also ich habe es so interpretiert, dass er sich denkt so, oh fuck, okay, er will den Job annehmen und dann geht er das Szenario im Kopf kurz durch und dann wird er wieder nach England ziehen und dann habe ich, also dann bin ich jetzt hier und irgendwie ist das blöd und ne. So habe ich interpretiert und dann redet Ted Lasso ja nicht mehr mit Henry darüber, sondern er spricht ja ganz am Ende eigentlich ja mit Michelle und schlägt das Michelle vor, klar, ne, bevor er überhaupt irgendwie was dann in die Runde vorschlägt, also Henry da irgendwie darüber redet, aber und dann, dass Henry dann am dann zum Schluss aber antwortet und direkt sagt, ja, ein Tapetenwechsel wäre schön oder change of scenery would be nice im Englischen, habe ich mich gefragt, okay, wie hätte ich dann den Blick von Henry im Auto interpretieren müssen, weißt du? Weil irgendwie war da so sehr, sehr viel Negativität, also sehr viel, also so, ja, so eine Abneigung gegenüber der Idee, dass Ted Lasso wieder
da, hast du das da drin gesehen? Echt? Okay.
Ja, krass. Beim ersten Mal gucken schon. Beim zweiten Mal gucken war ich mir nicht mehr so sicher, weil ich eben wusste, wie es am Ende dann ausgeht. So, und dann habe ich das so versucht, so ein bisschen anders zu interpretieren. Aber irgendwie war da immer noch so eine Spur von, jetzt nicht irgendwie, also ich meine, die Mama und Michelle haben direkt gesagt, ey, voll gut. So, aber der Sohn war so ein bisschen so, weiß ich nicht, als hätte er sich das kurz so vorgestellt und wäre nicht so ganz begeistert davon gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, wie hast du das interpretiert?
Also gut, ich meine, beim ersten Mal klar, also gebe ich dir so ein bisschen, weil man ja dann noch nicht weiß, wie dann so die Antwort dann hinten raus so ist. Aber wo ich mir dann so, also ich habe mir die Folge auch zweimal angeguckt, aber da habe ich es dann für mich so interpretiert, so wie er, weil ich finde, er blickt ja eigentlich relativ, also er ist ja jetzt nicht irgendwie, dass er so grimmig oder irgendwie, er guckt relativ neutral, sage ich jetzt mal. Und ich habe es für mich so ein bisschen gesehen, dass er halt drüber nachdenkt, ob das vielleicht für ihn persönlich auch eine Möglichkeit ist, sich nochmal weiterzuentwickeln. Ich meine, wir wissen ja jetzt auch nicht viel, was mit Henry so los ist. Gut, wir wissen halt, dass er viele Nachtsessions in Fortnite hat mit seinem Vater. Und im Fußball, ja, läuft so semi, sage ich jetzt mal, ne, im Sport. Und ich habe es für mich dann so interpretiert, dass er sagt, ey, vielleicht ist das eine Möglichkeit für mich, mich weiterzuentwickeln, nochmal mein Mindset nochmal zu erweitern, vielleicht auch anzukommen in irgendeinem Stück weit. Ne? Ich meine, er ist ja jetzt auch ein Jugendlicher, vielleicht auch liebestechnisch, ne, beziehungstechnisch und so weiter und so fort. Ne? Weil gerade wenn man so viel mit Zocken ist, kann man das ja sagen, vielleicht ist er auch so ein bisschen kleiner Außenseiter und dass er dann vielleicht in England dann eher so die Chance sieht, da von den Leuten her eher angenommen zu werden, sage ich jetzt mal. So habe ich das für mich dann eigentlich interpretiert. Also ich hatte das jetzt nicht so gesehen, dass er jetzt sagt, okay, ich bin jetzt absolut komplett dagegen. Dafür hat er mir ja auch zu schnell geantwortet, ja, ein Tapetenwechsel wäre schon geil. Und das zeigt für mich vielleicht auch so eine gewisse innere Unzufriedenheit vielleicht bei Henry, der diese Reise dann auch als Chance sieht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, ist natürlich jetzt auch Kaffeesatzleserei, aber dass die vielleicht wirklich am Ende der vierten Staffel sagen, also es geht natürlich serientechnisch noch weiter, dass sie sagen, sie bleiben auch in England. Also das könnte ich mir gut vorstellen.
Nee, voll. Also das, was du sagst, habe ich dann beim zweiten Mal gucken auch eher so gesehen. Ich wollte nur wissen, ob du auch erst gedacht hast, okay, also, weil ich finde, das war nicht ganz klar. Also jetzt nicht negativ gemeint, das war halt so, ne?
Für mich war es eher so beim ersten Mal so ein Nachdenkeprozess. Was würde das bedeuten, wenn mein Vater jetzt auf einmal wieder weg wäre? So hätte ich es jetzt vielleicht gesagt.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. So. Und was ich auch ganz schön finde, ist, du hast gerade schon gesagt, dass er so am Anfang, kurz nachdem Kelly, Rebecca und Higgins angekommen sind, will er ja ganz kurz in dieses eine Richmond-Zimmer reingehen. Tut er ja nicht, so. Und ich finde, das ist halt so eine schöne Symbolik, weil er kurz vorher in Henrys Zimmer guckt und ist so komplett chaotisch. Und Ted Lasso guckt auch so und denkt sich dann, weil er hat ja kurz vorher das Angebot bekommen und guckt dann das Zimmer, schüttelt so ein bisschen den Kopf und denkt sich so, nee, mein Sohn, also so habe ich das interpretiert, mein Sohn braucht mich. Also, ne, das ist halt komplett chaotisch, sein Leben ist chaotisch und keine Ahnung was. Und dann will er in das Zimmer gehen, aber geht da nicht rein, weil sein Sohn kommt nicht nach Hause. Also seine Priorität kommt quasi nach Hause und er kümmert sich dann quasi um seinen Sohn. Geht dann direkt wieder runter, anstatt in das Zimmer zu gehen. Und am Ende der Folge guckt er dann nochmal ganz kurz in das Zimmer, das dann komplett aufgeräumt ist, so komplett in Order und ne, alles gut, mein Sohn geht's gut, ne? Und dann kann er auch in das Zimmer gehen und dann sehen wir auch die ganzen Richmond-Sachen, die ganzen Erinnerungen. Und ich fand das so symbolisch und so schön gemacht, so eine gute Idee dahinter, das dann eben so darzustellen, so vielleicht geht das ja doch. Also, ne, vielleicht ist mein Sohn jetzt so alt, dass er, ne, das akzeptiert. Vielleicht hat er sich irgendwie geändert und vielleicht kann er für sich selbst irgendwie, ne, und ich muss nicht Entscheidungen treffen auf Basis von meinem Sohn und, ne, ist alles okay. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Ich kann jetzt, ne, so und dann beides zusammen kombinieren, was er dann ja im Endeffekt dann auch macht und schafft und, also, noch wissen wir es nicht. Noch ist nur der Plan da. aber das fand ich wirklich super schön eingegliedert in die Folge, ja.
Genau, und mit diesen paar Szenen schaffen sie es ja auch relativ gut und schnell zu erklären, wo wir wahrscheinlich dann stehen werden, wenn er dann in England aufschlägt. Ne? Du weißt, Beard hat geheiratet. Du weißt, dass Jamie wahrscheinlich nicht mehr da ist, weil es gibt ja diesen kurzen Zeitungsausschnitt, danke Jamie, ne? Also wo er, oder gracias, also wahrscheinlich, ich vermute mal, dass er dann nach Spanien dann wahrscheinlich gewechselt ist oder so als Fußballer. Ne? Also er wird höchstwahrscheinlich dann nicht auftauchen in der Staffel. Ja, aber
ich mochte Phil Dunster so gerne. Ich liebe Jamie. Also ich würde jetzt auch sagen, Jamie ist mein Lieblingscharakter. So, ja, Rebecca
hat sich gut gewandelt, ja.
Ich liebe auch Roy und keine Ahnung was, aber ja.
Ja, Roy würde ich dann für mich schon noch mal ein bisschen höher werden. Ja, weil ich mag den halt einfach seine, so, dass er eigentlich so eine raue Art hat, aber trotzdem viel Herz. Also allein so dieser Beginn der zweiten Staffel jetzt, wo er dann, wo du ihn nur so in die Kamera hier blaffen siehst und dann, ja, jetzt geht raus und zeigt, was ihr könnt. Und dann siehst du halt einfach so die Kindermannschaft, die Schulmädchenmannschaft seiner Nichte. Also einfach so ein herrlicher Moment. Ja, wo dann seine Kollegin ankommt, ja, wir können kleine Kinder nicht Penner nennen. Ach, das geht schon, die halten das aus.
Ja. Richtig cool.
Ja, also deswegen, da freue ich mich auch schon drauf, dass der auch wieder zurückkehrt. Und mal gucken, wie sie ihn einarbeiten. Also ich bin ja da grundsätzlich eh gespannt, weil so wie ich das ja verstanden habe, wird ja das, also klar ist es wahrscheinlich höchstens so, dass sie das Männerteam nur erwähnen, also du wirst das wahrscheinlich nicht großartig sehen, ne? Vielleicht maximal mal irgendwie in so Cameo-Auftritten, dass da mal einer durchs Bild läuft oder so, aber weil ich meine, es ist ja immer noch derselbe Verein, also irgendwo, ne, ich bin da mal gespannt, wie sie das lösen dann, sage ich jetzt
ja,
mal.
Ja, voll, weil ja, ich meine, der Fokus ist ja jetzt auf der Frauenmannschaft, auf den neuen Charakteren, die dann noch eingeführt werden. Also ich habe schon ein paar Interviews angeguckt, um die Schauspieler so ein bisschen so zu sehen und so zu gucken, wie die so ticken, weil ich einfach interessiert bin. Mit einer neuen, also die haben auch einen neuen Coach dann. Ich habe gerade ihren Schauspieler, also ihren Namen vergessen von der Schauspielerin, aber sie spielt auf jeden Fall auch in Sex Education mit und ich finde die Schauspielerin
ja,
richtig, richtig
Tanja
nice.
Reynolds. Ja, ja, genau.
Ah, perfekt, genau. Danke. Ja. Genau, bin schon sehr gespannt, wie da diese Chemistry ist, weil ich habe halt in den Interviews rausgelesen, dass die auch sehr, sehr eher grumpy ist.
Zumindest zu Beginn glaube ich schon. Ich glaube, das wird halt Charakter. So ein bisschen so ein Rebecca-Gegenstück, die so am Anfang sehr grumpy und dann immer mehr wahrscheinlich über die Staffel dann merkt, naja, okay, der will jetzt auch gar nichts Schlechtes für mich irgendwie so.
Ja, ja. Aber halt, dass sie halt so ein bisschen clashen, also Ted Lasso vor allem.
Ja, am Anfang auf jeden Fall, ja.
Ja, genau, da bin ich mal gespannt. Und wie die Spielerinnen dann sich etablieren in der Mannschaft und wie, was für Charaktere, die halt dann nochmal in die Serie bringen. So was für einen frischen Wind. So, ja. Da bin ich ultra gespannt drauf.
Ja, also da freue ich mich auch schon wirklich, wirklich sehr drauf, wie sie das sagen. Es gibt ja jetzt, habe ich glaube ich auch bei mir in die Story gepostet, gibt ja nochmal von Apple so ein Teaser, wo sie auch Ted so durch die verschiedenen Serien laufen lassen. Und da hat man ja so ein bisschen eine Mischung gemacht aus der aktuellen Staffel und dann halt haben sie es da mit anderen Serien kombiniert,
ja,
halt Bilder. Also,
hab
echt
ich auch
gut,
gesehen, ja.
Echt gut gemacht, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Also steckt bestimmt auch ein Haufen Arbeit drin. Also da wird ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das wahrscheinlich dann bei der Damenabteilung dann nochmal alles ein bisschen anders aussieht und auch vielleicht eventuell größer ist. Wo ich auch ein bisschen perplex war, das hatte ich so in den USA gar nicht auf den Schirm, dass die US-Mannschaften, dass das so pompös ist. Ne? Sie sind ja da einmal kurz beim Spiel so einer Damenmannschaft und das sah ja schon wahnsinnig aus. Also mit diesem Feuerwerk, wenn da einer ein Tor schießt und so weiter und so. Und du hast ja auch richtig gemerkt, wie Keely da so into it ist, ne? Und Rebecca so, ach, ich sehe schon, jetzt müssen wir ein Stadion bauen, wenn wir zu Hause sind oder so.
Ja. Aber da bin ich generell auch gespannt, Weil es scheint ja, also ist ja generell, die müssen es erstmal finanzieren können und die müssen halt so das Funding und etc. bekommen so und dass da halt noch so ein bisschen auf der Kippe steht, das ist ja auch am Anfang der, direkt in der ersten Folge, als eben Higgins sagt, hey, die andere Mannschaft, die kriegen das nicht hin, so. Die,
ja, wurde vom Spielbetrieb, halt, haben sie, ja, sind, haben auch
genau
gehört,
quasi. Genau so, dass es halt schwierig ist und Keely ist halt so ultra enthusiastisch und dass Rebecca sie da so ein bisschen stoppen muss und ich glaube, das wird auch nochmal spannend in dem Verlauf der Staffel, wie diese Dynamik dann, ob es da irgendwie nochmal irgendwie zwischen den beiden dann kriselt oder nicht oder, ne, dass die sich gegenseitig so ein bisschen, ja, ehrlich die Meinung sagen müssen, ey, chill mal mäßig und Keely sagt dann, ich habe das Gefühl, keine Ahnung, dich juckt das nicht, keine Ahnung, ne, so. Mhm. Und dass sie dann aber weiterhin diese Freundschaft am Leben halten, das ist halt, ja, weiß ich nicht. Ich freu mich da schon so drauf, das alles entfalten zu sehen, ja.
Ja, also so unterm Strich kann ich jetzt so, zumindest jetzt mal für mich sagen, die erste Folge, die hat mich schon komplett gehuckt. Also wie gesagt, ich hatte am Ende sogar, ich weiß nicht, es hört sich halt wirklich so blöd an, er schreibt ja einfach nur Nachrichten oder schon, ja, endlich nächste Folge ist er dann in England. Schön. Ja, also am liebsten hätte ich ja auch sofort weitergeguckt, aber es ging ja leider nicht.
Ja, voll.
Und deswegen, also ich war wirklich wieder komplett drin. Also ich hoffe, das wird einfach gut oder ist gut. Und ja, also mich hat die Serie jetzt schon mit der ersten Folge wieder gekriegt, die neue Staffel, definitiv.
Same.
Ja, sehr gut. Also müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis es zu Ende ist. Aber ja, Vorfreude ist ja auch manchmal die schönste Freude, ne?
Manchmal ja, aber voll, könnte auch jetzt schon...
könnte auch alles da sein schon, ne?
Ja, ja. Genau.
Ja, aber seien wir mal positiv, dass das alles eine gute Geschichte wird. Aber zumindest kann man sich dann jede Woche auf eine neue Folge freuen. Ich glaube immer dienstags, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, mittwochs. Mittwochs kommen sie.
Ja, ich meine auch mittwochs.
Ja, immer mittwochs eine neue Folge auf Apple TV. Ja, dann kommen wir zu einer neuen Serie, die auf Disney Plus gestartet ist. The Shards ist eine wieder mal von Ryan Murphy Serien und ich mag ja Ryan Murphy Serien. Also hauptsächlich jetzt alles, was von oder hauptsächlich was nichts mit American Horror Story zu tun hat. Also ich mag eigentlich alles, was er so daneben macht, sei es jetzt die Monster-Serien. Dieses Jahr auch schon, ich weiß, es ist extrem untergegangen und sehr kritisch gesehen worden. The Beauty auch auf Disney Plus oder auch Love Story. Aber ich finde halt, da, eigentlich könnte ich dasselbe sagen, was ich auch über Apple TV gesagt habe, bei Ryan Murphy Serien, die sind mindestens immer alle gut. Ne? Also ich weiß nicht, der hat halt immer so ein gutes Gespür dafür, was der für Serien produziert, inwieweit er da auch immer beteiligt ist. Ne? Oftmals ist er ja auch nur Produzent oder irgendwie sowas, aber der Name steht zumindest so über diese Serie. Und diesmal dreht sich es um The Shards, jetzt seit 6. August auf Disney Plus, also genau einen Tag nach Ted Lasso Staffel 4 gestartet. Und mit 2 Folgen zum Start, 10 sollen es wohl insgesamt sein und basiert wo auf dem Buch, da kannst du vielleicht gleich ein bisschen mehr sagen, du hast ja das Buch gelesen, von Bret Easton Ellis, was mich erstmal überrascht hat, jawohl, ja sehr geil, ja sehr gut, der ja hier auch eine Rolle spielt. Also das hatte ich so gar nicht auf den Schirm. Also ich dachte halt, okay, das ist halt nur die Vorlage, aber das ist mir dann wirklich erst im Laufe der ersten Folge so, ach ja, der heißt ja auch, erstmal habe ich mir so gedacht, ach Moment, der heißt ja auch Brad. Und dann habe ich mal so geguckt, ah ja, er ist Autor, ja toll, er ist Autobiograf, okay, er soll das sein, da bin ich immer sehr gespannt. Mhm. Genau. Ja. Und ist eine, ja, Krimi, ich weiß auch gar nicht, wie man sie nennen könnte, Krimiserie würde ich jetzt mal sagen, Crime-Serie, irgendwas, wo es halt um Morde in den 90er, 80er Jahren in L.A. geht und wer oder was dahinter steckt.
Ja, ne. Genau. Also ich muss ganz am Anfang sagen, ich habe da, glaube ich, noch keine einzige Serie von Ryan Murphy gesehen. Also ich gucke die Serie The Shards vor allem, weil ich das Buch gelesen habe und mir dachte so, what? Dieses Buch wird verfilmt, wie geil. Ich kenne American Horror Story, ich habe es nie zu Ende geguckt und Christina, Shoutout, hat Monster geguckt und The Beauty und ich glaube, Christina ist da ja. Also deswegen eigentlich.
Staffel 4 Monster im September, guckt rein.
Ja, genau, hat Christina nämlich noch geschrieben. Ja. Deswegen, eigentlich könnte Christina diese Serie vielleicht auch interessieren. Na, vielleicht Mal schauen.
Kannst du ihr ja mal anpreisen.
Ja, genau, ja. Aber ich habe das gesehen, dass dieses Buch verfilmt wird, weil ich habe das Buch gelesen, nachdem ich American Psycho gelesen habe von Bret Easton Ellis eben. Stark. Und der Autor ist halt, er schreibt sehr grotesk und hat einen sehr, sehr bestimmten Schreibstil und auch Charaktere, die teilweise auch damals, als der die ersten Bücher rausgebracht hat, die wurden verbannt, also die wurden verboten, weil das ja als frauenfeindlich galt. Mittlerweile kann er, also es gibt halt weitere Bücher so, aber der Schreibstil ist halt schon sehr besonders und ich glaube, entweder man mag es gar nicht oder man findet es total toll. Ich finde es total toll. Ich finde es auch gar nicht frauenfeindlich. Und dieses Buch habe ich eben verschlungen, fand es richtig spannend, fand es super interessant auf so ganz vielen Ebenen und bin deswegen sehr gespannt, wie die Serie gemacht ist, wie sie die Story erzählen. Weil sowieso so Buchadaptionen sind immer schwierig, vor allem wenn... Ja, weil in dem Buch, das kann ich jetzt schon mal sagen, in diesem Buch, das Buch ist, ist autofiktional. Das heißt, teilweise erzählt Bret Easton Ellis eben von wirklich seiner Vergangenheit, vermischt die aber mit fiktionalen Charakteren, mit einer fiktionalen Geschichte. Und der Protagonist ist aber wirklich er. Mhm. Genauso wie der Protagonist eben in der Serie. Und er schreibt zum Beispiel auch während der Serie, während des Buchs, wegen der Geschichte, schreibt er ein Buch und das ist wirklich ein Buch, das ist das allererste Buch, was er auf den Markt gebracht hat. Also das ist halt so metafiktional. Okay.
Ja gut, ich meine,
und
er ist ja 17
so
in der Serie. Ja, ja, macht ja auch Sinn.
Ja, und das finde ich so geil. Ich mag das total gerne, diese Metaebene. Und das hat damals, als ich das Buch gelesen habe, habe ich direkt erstmal gegoogelt, inwiefern was real ist und was nicht, weil ich finde sowas mega interessant, wie man als Autor das so kann. Auf dieser Ebene sein Leben so zu erzählen und gleichzeitig aber auch so viel Fiktionales miteinander zu vermischen, sodass es halt irgendwann so ein Mischmasch ist, dass man nicht so ganz auseinander bekommt. Deswegen einmal dazu. Und das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, finde ich, ist, dass die Erzählweise in dem Buch ist eben aus der Ich-Perspektive. Was sowieso es, finde ich, immer schwierig macht zu verfilmen, weil in dem Buch sehr viel innerer Monolog ist, also sehr viel Gedanken. Also du siehst quasi in seinen Kopf rein und du weißt ganz genau, wie er denkt und wie krank er denkt und wie unreliable er ist, weil er eben nur aus seiner Perspektive erzählt. Und das macht das Buch in meinen Augen so interessant, weil er eben von seiner Sicht der Dinge über diese Morde erzählt. Weil es geht nämlich um ihn, um seine Freunde, die alle sehr privilegiert, sehr reich aufwachsen in eben L.A. Und die gehen dort zur Schule während den 80er, 90er Jahren. Und dort macht eben ein Serienmörder gerade so seinen Umlauf und bringt Menschen um. So.
Genau, ja.
Und die gehen eben zur Schule und Brad, der Protagonist, der erzählt eben von seiner Perspektive darüber, wie er das alles wahrnimmt. Und in dem Buch ist es eben ultra spannend zu sehen, wie er darüber denkt und wie er dann anfängt, obsessiv sich auf eine Person zu versteifen, dass diese Person dann gegebenenfalls der Täter gewesen ist und auf jeden Fall, dass es irgendwie komisch ist, dass diese Person plötzlich auftaucht. So. Und die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, ist nicht, lässt einen nicht klar zurück, ob er wirklich die Story wahrhaft erzählt oder nicht. Und das macht das Buch so spannend, weswegen du das nicht weglegen kannst, weil du die ganze Zeit denkst so, ja, aber so wie du es erzählst, ist auch ein bisschen komisch gerade. So, und hä, ja, ne? So, es kann auch irgendwie gar nicht alles sein, wie du das gerade erzählst. Das klingt zu deutlich, dass es sein könnte.
Ja.
Und das ist eben spannend zu sehen, wie das dann in der Serie dann dargestellt wird.
Ja, also ich meine mal gut, man kann ja jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen sagen, dieser innere Monolog, wie er quasi so oder wie er mit sich selber oder zu sich selber spricht oder seinen Gedanken äußert im Buch, das könnte man ja mit diesen Off-Sprechen quasi jetzt vergleichen in der Serie, ne? Also er ist ja quasi auch der Off-Sprecher sozusagen, ne? Also er kommentiert halt die Sachen, die passieren und so weiter und so fort. Aber klar, die Gefahr ist natürlich schon da, so wie du erzählst, dass wir hier ja nur seine Perspektive quasi, seine Sicht der Dinge erzählt bekommen und sehen. Und das deutet für mich jetzt schon fast so wieder ein bisschen darauf hin, dass die Serie zumindest höchstwahrscheinlich in der letzten Folge irgendeinen Twist haben wird, weil er sich vielleicht viele Sachen einfach nur so aus seiner Perspektive so gesehen hat und dass die Wahrheit dann doch anders ist, sage ich jetzt mal. Weil das habe ich mir halt auch so ein bisschen zu Beginn so gedacht, okay, das wird jetzt schon sehr offensichtlich auf eine Person gemünzt, das Ganze. Und das ist mir eigentlich schon wieder zu offensichtlich, weil wenn Sachen so offensichtlich sind, also klar, es ist natürlich, manchmal ist es dann auch wirklich so, aber das machst du nicht gleich am Anfang einer Serie oder eines Films, dass du das so, naja, das wird lange Zeit so im Background gehalten, bevor das dann so nach vorne gekehrt wird. Und deswegen glaube ich auch von Beginn an jetzt, dass es nicht die Person ist, die uns gerade so weiß gemacht wird, ja, okay, der guckt sich ein Aquarium an, er ist es, so eine Art, ne? Also das ist, also das ist mir zu on the nose, sage ich jetzt mal. Also deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Serie sogar irgendwann so einen gewissen Twist bekommt, sage ich jetzt mal. Also, aber ich fand den Einstieg an sich, wie gesagt, ich habe das erst so im Laufe der ersten Folge begriffen, tatsächlich, es ist ja der Autor, der hier erzählt. Also das war mir so schnell gar nicht klar, weil die auch am Anfang gar nicht so großartig mit ihren Namen so hausieren. Also ich musste sowieso erstmal gucken, wer ist denn dann überhaupt wer, weil er sagt so aus dem oft die Namen, ja, sie und hier, Debbie, Sarah und ja, wer ist denn jetzt wer, ne? Bis ich dann sage, ja, okay, Debbie ist jetzt die Blonde, Sarah ist die Dunkelhaarige, ne? Oder eigentlich für mich ist das eigentlich Cindy Crawford, passt ja auch, weil es ist ja ihre Tochter, ne? Ja. Also die sieht halt ihrer Mutter zur damaligen Zeit, das ist einfach gleiche Person. Also Wahnsinn. Also wenn man sich Cindy Crawford so in ihren 20ern anguckt oder so Anfang 20, das sieht genauso aus. Also Wahnsinn. Also gute Gene. Und wir haben ja dann noch jemanden, der auch quasi so ein Star-Kind ist. Ist ja Homer Gere, ist ja der Sohn von Richard Gere. Also wir haben da nur oder fast nur Leute, die von Stars sind. Also und natürlich auch unfassbar hübsche Menschen. Also
ja, also genau. Halt, und darum geht es aber auch in dem Buch. Also das ist halt auch das worüber auch Brad S. Easton Ellis in allen seinen Büchern eigentlich schreibt. Das ist ja auch American Psycho. Das ist halt so dieses ne, privilegierte, reiche, schöne Personen, junge Personengruppen, Studenten, Schüler, so, die eben in guten Verhältnissen aufgewachsen sind und dann Prioritäten wo legen, wo andere eben keine Prioritäten haben, so. Also die fahren halt mit ganz teuren Autos rum, wohnen in Villen, mit Swimmingpools und keine Ahnung was.
Rauchen ohne Ende.
Ja, genau, so sehr viele Drogen auch werden genommen, also sehr viel Sex wird, also spielt da auch eine Rolle. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie das in der Serie dann sein wird, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Aber ich fand auch die ersten zwei Folgen, fand ich eigentlich gut. Ich würde es nicht sagen, sehr gut, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde, vom Buch her sind die Charaktere, also die Schauspieler treffen die Charaktere gut, finde ich. Also ich vergleiche das jetzt mit dem, was ich im Buch gelesen habe. Es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal hier und habe dann nochmal den Anfang gelesen, um zu gucken, was war da nochmal genau. Ich weiß auf jeden Fall auch nicht mehr, wie das endet. Das ist eigentlich ganz geil.
Ja, das ist schon mal gut, ja.
Kann sein, dass ich, während ich das gucke, dass es mir wieder einfällt. Also während ich geguckt habe, hatte ich immer wieder diese Momente, dass dann immer wieder was kam, an das ich mich dann erinnern konnte. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, die Geschehnisse.
Das ist ja ganz gut. Es wäre jetzt blöd, wenn du schon sagst, ich weiß schon, wie es ausgeht. Also so.
Ja,
so,
nee,
also
nee,
klar,
das
vielleicht
weiß ich
triggert
gar nicht,
sich dann ab einem gewissen Punkt dann. Ne? Es kann natürlich sein, ich meine, es kann ja auch durchaus sein, dass sie das Ende geändert haben. Das passiert ja oft bei Verfilmungen, dass man es dann, also allein halt, ich meine, die Diskussion haben wir ja schon oft bei Buchverfilmungen, dass du halt im Filmmedium oder wenn es halt hier eine Serie ist, bei einer Verfilmung, musst du ja manche Sachen auch abändern, weil du das einfach nicht so machen kannst wie im Buch.
Klar.
Gut, bei der Story, je nachdem, wie das Buch endet, könntest du das, glaube ich, sogar, ne, weil es ja jetzt irgendwie kein Fantasy-Roman oder sowas ist, wo es jetzt komplett ins Abstruse geht, höchstwahrscheinlich. Deswegen, Ja, ich finde auch, der Einstieg war echt gut. Also man hat gut so die Stimmung aufgefangen. Er kriegt das ja auch gut erzählt. Ich glaube, da passt auch Ryan Murphy so als Produzent sehr gut zusammen. Der steht ja auch, wenn der Serie macht, da sind ja auch über unfassbar hübsche Menschen. Auch bei The Beauty, da ging es ja auch sogar um die Schönheit, um das Schönheitsideal in der heutigen Welt und so weiter und so fort. Aber ich finde auch die Stimmung dieses von 1981 hatte super eingefangen und so. Mhm. Also ich finde das immer noch krass, wie man es heutzutage schafft. Ich meine, das ist ja alles schon fast 50 Jahre her und sie kriegen es dann trotzdem noch hin, dann irgendwie so den Vibe von damals irgendwie rüberzubringen. Sei es jetzt angefangen von den Frisuren der Mädels oder der Männer bis hin halt einfach zu den Häusern, wie sie angezogen sind und so weiter und so fort. Ich finde das immer unfassbar, wenn man dann so in diese Welt wieder reingezogen wird, die ja eigentlich schon so lange her ist und so lange schon vorbei ist. Gleichzeitig dann natürlich auch so dieses Gesellschaftliche, dass halt diese ja gut privilegierten Eltern, die halt auch hart arbeiten, dafür natürlich aber auch oftmals ihre Kinder halt komplett alleine lassen. Das sieht man ja gleich am Anfang auch bei dieser rothaarigen jungen Dame, die da komplett in dieser Villa komplett alleine ist und so weiter.
Ja.
Und ich finde aber auch, was sie gut geschafft haben, in den zwei Folgen so nach und nach dieses Unangenehme, okay, da ist noch eine Bedrohung da, auch immer mehr reinzubringen. Und das wird ja in der zweiten Folge sehr, sehr viel weiter aufgebaut, weil dann halt auch wirklich Leute aus dem Umfeld der Clique verschwinden und so weiter. Also ich finde, das kriegen sie echt gut hin, dieses, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich meine, Brad erzählt es uns ja auch, das war irgendwie 10 Jahre nach den Manson-Morden, spielt das Ganze und L.A. hat sich immer noch nicht davon erholt und es gibt auch Sekten, die irgendwelche Rituale im Drogenrausch durchführen. Also dass da sehr viel, dass das eine Zeit war, so wie sagt das so schön, war eine Zeit der Serienmörder halt einfach, in der wir gelebt haben. Mhm. Und es wird echt gut rübergebracht. Ne? Also man merkt natürlich bei ihm relativ schnell, dass er dann halt auf eine neue Figur, du hast es ja schon erwähnt, dann schon eine sehr krasse Obsession drauf hat, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat oder so. Ne? Und das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Das wird mir fast schon zu sehr aus seiner Sicht auf diese eine Person gemünzt, sage ich jetzt mal. Auf Robert, ja, kann man ja sagen, ist ja der neue, ja, Robert, der quasi, ja, auf die Schule kommt. Ja,
ja, genau. Und ich meine, du hast schon gesagt, dass der also die Serie hat so einen Voice-Over-Narrator, der halt Brad ist. Und ich checke, warum die das gemacht haben, eben weil man, also die Serie, also das ist, geht eben darum, dass er diese Serie, dass er diese Geschichte erzählt von, also ich glaube, als er dann älter ist, ich glaube nach 20 Jahren oder sowas, erzählt er dann endlich diese Geschichte, zumindest ist es im Buch so, und dass man eben diese Unreliability von dem Erzähler in die Geschichte mit rein einfügen will, wollte, sollte, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für mich funktioniert. Ich weiß aber auch nicht, wie man das anders hätte machen sollen. Deswegen, also in der zweiten Folge fand ich schon wieder besser. Am ganzen Anfang, glaube ich, war ich so ein bisschen so, okay, so machen die das. Weil ich mich eben gefragt habe, okay, wie machen die das dann? Aber es ist halt so sehr on the nose, check ich. Das ist halt so die einfachste Methode, das zu machen. Und ich glaube, am Anfang war das schon sehr viel, dass einem einfach so erzählt wurde, ohne dass man das so gezeigt wurde. Weil normalerweise ist es halt so Show, don't tell in Serien oder Filmen. Und da ist halt so sehr viel tell. Und dann währenddessen werden noch andere Sachen gezeigt. Aber da bin ich gespannt, wie das in den nächsten Folgen, wie die das dann machen werden. Aber in der zweiten Folge fand ich das auf jeden Fall schon mal viel besser als in der ersten. In der ersten hat mich das so ein bisschen irritiert. Und jetzt wollte ich noch irgendwas sagen.
Aber es könnte auch in der ersten, glaube ich, daran gelegen haben, dass halt einfach sehr viele Informationen in sehr kurzer Zeit kommen. Und du musst ja beides, du musst das Gehörte verarbeiten und das Gesehene verarbeiten, ne? Die Konstellation zueinander. Deswegen, ich sage ja, ich hatte am Anfang auch echt ein Problem, erstmal, okay, wer ist jetzt wer? Wer ist Tom? Ja. Wer ist das? Und hier, weil da wird so viel getroppt, ja, der und der. Und dann, ich meine, so mit der Zeit kannst du die da auseinanderhalten, aber du musst ja wirklich erstmal sortieren, okay, wer ist jetzt wer? Wer, was, wie, wo? Eltern, bla, da wird gefeiert, da, ne? Also deswegen muss man da erstmal klarkommen. Also ich glaube schon, dass das am Anfang ein bisschen überfordernd sein kann, so zum Einstieg, ja. Das glaube ich
ja,
schon.
Ja, aber wie gesagt, ist auch wichtig, um die Geschichte so zu erzählen, wie sie erzählt wird im Buch. Also finde ich gut, dass die so nah am Buch wie möglich ran sind, weil die hätten das auch komplett anders machen können und gar kein, also das weiß ich nicht, einfach nur so zu zeigen, ohne dass er die Geschichte erzählt. So hätte man ja auch machen können. Wäre dann auch die Geschichte nur ohne die Tatsache, dass es halt ein Unreliable, sondern halt, dass wir einfach nur die Geschichte verfolgen. So, weißt du, das hätte einen anderen Twist, aber deswegen finde ich es ganz interessant, dass sie das auch so machen wollten, wie in dem Buch. Finde teilweise aber auch, dass der Protagonist Brad nicht so ganz ist wie im Buch. Im Buch ist der so ein bisschen arroganter sogar noch.
Ich fand ihn jetzt aber auch nicht unarrogant, muss ich sagen.
Ja, aber in dem Buch ist er noch arroganter. Also das ist sehr viel direkter, eben dadurch, dass du die ganze Zeit nur seine Gedanken so liest, ohne dass er die äußert. Und ich meine, ganz oft ist es auch so, die Gedanken, die du in deinem Kopf hast, die sind ja ungefiltert. So, und wenn du dann irgendwas sagst, zum Beispiel ganz am Anfang sagt er ja, warum sind wir jetzt hier, gucken uns dieses dämliche Pferd an, das juckt mich gar nicht oder irgendwie sowas. Und die Art und Weise, wie er das in der Serie sagt, ist so ein bisschen verschönert. Weil in dem Buch sagt er das halt noch abfälliger, sodass du denkst so, okay, so was bist du denn für ein ekliger Mensch? So, und ich finde in der Serie jetzt ist der auch, weiß ich nicht, als er mit Matt Kellner dann, als er sein Aquarium anguckt, ich glaube in der zweiten Folge ist das, ein Aquarium ist halt so der niedrige Stand und er fragt sie, was ist mit dem Aquarium passiert und dann sagt er so, ja, ich glaube deine Katze, kann sein, dass er die Katze die Fische gegessen hat und dann sagt er, Matt, dann werden wir nie rausfinden, weil meine Katze ist verschwunden und in der Serie guckt er dann so ganz besorgt und so ernst und nimmt das dann ernst, das Thema, und fragt sich dann so, hä, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Im Buch lacht er. Also, das sind halt so, das sind so verschiedene, weißt du, was ich meine? Das ist so ganz subtil.
Das ist natürlich schon ein Unterschied. Obwohl ich das am Anfang bei Debbie und ihrem Pferd, glaube ich, noch mal ein bisschen anders sehe, weil da fand ich es ja sogar ihr gegenüber ein bisschen respektlos, was er zumindest, also ich habe es auf Deutsch geguckt, was er im Deutschen sagt, dass er sagt, ja, eigentlich wollte er im letzten Schuljahr keine Beziehung mehr, sie ist für ihn nur so eine Art Experiment, beziehungsweise...
Ja, das ist
nur
im Buch auch.
Ah ja, okay. Und es zeigt sich ja dann auch relativ schnell, dass es ja quasi nur seine Pseudo-Beziehung für die Außenwelt quasi ist, weil er zumindest...
Nee, ich will noch nicht sagen, dass der Charakter komplett anders ist. Ich sag nur, dass halt so manche Charakterzüge im Buch extremer sind. Und so, dass wenn du das liest und du halt wirklich nur seine Meinung liest, so und nur das, also das ist halt nochmal, das meine ich mit Adaption, ist immer schwierig, weil wenn du das liest, liest du nur seine Sicht der Dinge. Und wenn du die Serie guckst, dann hörst du zwar, was er denkt, aber du siehst auch noch andere Sachen, so. Und kannst dir irgendwo nach deiner eigenen Meinung bilden, weil sich dann hier und da Gesichtszüge lesen kannst oder so. Und da ist es halt, du verlässt dich wirklich nur auf das, was du liest. Und das, was er dir erzählt und was er dir zu vermitteln versucht, das, was wahr ist. Und in der Serie ist es halt schwierig, das eins zu eins so darzustellen. Und deswegen bin ich gespannt, wie die seinen Charakter, ob die den weiterhin so auf dieser Ebene lassen, an Gehässigkeit, an Arroganz, an, ne, du weißt, oder ob das halt noch, ob dir dann irgendwann so als Twist zum Beispiel dann sein, das halt noch weiter in die Tiefe ziehen, dass man sich denkt so, oh, du bist ja ein ganz anderer, so, ich hab dich ja, ne, so, also dass das ja nochmal mehr.
Ja gut, das kann man
auf
jetzt, glaube ich, nach den ersten zwei Folgen noch nicht sagen, wo da
die Reise... Nee, ist mir halt aufgefallen, dass da halt, dass es nicht eins zu eins stimmig ist, sondern dass es so kleine Unterschiede gibt vom Charakter.
Ja, also ich finde sowieso, dass das muss ich leider so ein bisschen sagen, dass ich meine, er ist schon definitiv der Hauptcharakter, ne, wie du schon sagst, das ist ja, der ist ja eigentlich auch fast in jeder Szene mit dabei, also es ist, wir sehen schon fast alles so aus seiner Perspektive, aber ich muss sagen, so, dass er und die Debbie-Darstellerin Hayes Warner, also das sind für mich die zwei, die am meisten so Background bekommen haben. Also ich fand jetzt Susan und Tom zum Beispiel, das waren halt einfach nur zwei hübsche Menschen, die permanent miteinander rumgemacht haben.
Ja.
Also da kam halt nicht viel. Also da muss man aber gucken. Wie gesagt, sind jetzt auch die ersten zwei Folgen. Muss man den Rest natürlich auch noch eine Chance geben, ganz klar. Aber da war jetzt auch nicht mehr Background bei den zwei. Da muss man erst mal gucken, wie das so, ob das jetzt nur der Optik wegen durchgezogen wird oder ob sie dann vielleicht auch einfach nur Killerfutter werden. Wie gesagt, ich kenne das Buch ja nicht. Ja. Aber man kann ja davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich nicht alle Hauptcharaktere die Serie überleben werden. Sag mal es einfach mal so. Ne? Möglich ist es.
Ja, ich meine, ich wünsche, ich kann es dir sagen, ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Aber ich will jetzt auch nichts.
Ja, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn du das Thema Serienkiller, Ritualmorde hast, also wenn sie da jeden vom Hauptcast durchschleifen würden durch die Staffel, ich glaube, das wäre auch, also du musst ja auch ab einem gewissen Punkt ein Drama erzeugen. Es geht ja gar nicht anders.
Ich meine, er sagt es ja auch, ich glaube in der ersten Folge, so dass sie alle, also alle von meinen Freunden haben diesen Sommer nicht überlebt. Also ich glaube, sowas
ja.
in der Art sagt er auch.
Ja, ja,
ich
weiß nur nicht mehr, was genau. War, oder, ja, ja, irgendwie so, das war auch der letzte glückliche Tag, dieses Sommers oder so oder irgendwie ja. sowas, ne? Oder in unserem Leben und dann danach.
Ja,
also,
das ist halt generell sehr interessant, weil das ist auch ein Buch so, wie der das so anteasert. Also immer sagt, da, irgendwie, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das und das passieren würde. Ich finde, das ist auch so ein Ding, das hält einem so am Ball, weil man sich so denkt, okay, was passiert denn dann? So, ja. Und das war in dem Buch auch schon, dass ich mir dachte, so, boah, das ist so clever geschrieben, so richtig billig eigentlich, aber
ja,
es funktioniert.
Eigentlich schon, ja. Es ist halt so ein Angeteaserer, ey, passt auf, da kommt noch was, ne?
Ja.
Aber ihr müsst halt warten, bis ich es euch erzählt habe, so in der Art, ne?
Ja,
also das finde ich schon ganz interessant. Und wie gesagt, ich finde gerade bei den beiden, bei Brad und Susan, also bei der, wie gesagt, blonden Darstellerin, ich weiß, es ist extrem oberflächlich, aber so ist es halt wirklich am einfachsten auseinanderzuhalten. Da bekommt man halt auch nochmal, also gerade bei ihr nochmal ein bisschen Background, auch mit ihrer Familie natürlich, weil die ja auch mit ihrer Mutter und ihrem Vater auch nochmal eine größere Rolle spielen. Die Mutter wird ja gespielt von Evan Rachel Wood, kennt man auch schon, hat man auch schon ganz oft gesehen. Und auch den Vater, also das Gesicht kam mir zumindest auch bekannt vor. Terry, Wes Bentley, den hat man auch schon ganz oft in ganz vielen anderen Produktionen gesehen. Und ich fand es aber auch ganz gut, wie man so mit diesen, also gerade bei Brad, weil er natürlich für uns der Hauptcharakter ist, mit dieser sexuellen Orientierung zur damaligen Zeit gesprochen hat, ne, was man so hinter verschlossenen Türen macht und was man so nach außen zeigt und so weiter und so fort.
Voll.
Also überhaupt, ich sag mal, du hast es ja schon erwähnt, die Serie ist ja, also in dem Sinne, dass da Sex ganz oft thematisiert wird, gar nicht prüde, ne? Also sie zeigt jetzt natürlich nicht übertrieben viel, es ist alles fernsehtauglich, also da siehst du jetzt kein Porno oder sowas, aber das braucht man jetzt auch nicht. Ich finde das vollkommen in Ordnung, so wie das gezeigt wird, und halt auch immer nur kurze Momente, also man geht da auch gar nicht irgendwie in die Tiefe, dass man das jetzt großartig, das wurde halt damals so gelebt, ist halt einfach so, ne? Also fand ich ganz gut, aber gerade bei den zwei Charakteren und Susan, ich meine, sie kriegt ja auch schon mal so einen ersten Anruf, wo da einer ins Telefon, in den Telefonhörer keucht. Also kann man ja davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich irgendwann mal auch der Killer bei ihr vor der Tür stehen wird. Ne? Also deswegen bin ich mal gespannt, wo da die Reise hinläuft. Und diese ganzen kleinen Andeutungen, die man halt schon macht, halt mit diesem weißen Van, der da immer wieder rumfährt, ist ganz ironisch. Ich habe die Geschichte gar nicht mehr im Kopf. Ich habe nämlich vor ein paar Monaten auch einen Film gesehen, da ging es auch genau um sowas, wenn junge Frauen von so einem Killer entführt werden. Und da hat auch so ein weißer Van eine ganz große Rolle gespielt. Und ich hoffe mal nicht, dass das dieselbe Story ist. sage ich jetzt mal. Aber hier wird es ja auch, er sagt es ja auch, wird vermutet, dass der Trawler ist, der Serienmörder, der halt immer wieder junge Damen verschleppt, aber auch Tiere. Da wird es auch ein bisschen abstrus dann in der zweiten Folge. Da dachte ich auch, oh, okay, was sehen wir hier? Also ich meine, mein Ryan Murphy mag ja auch das Explizite. Also ich meine, man muss sich ja nur Monster angucken. Das ist ja, da wird auch drauf gehalten. Sagen wir es einfach mal so. Aber ich habe es noch, finde ich, schön angeteasert. Also es wird so ein bisschen angedeutet, okay, was passiert so mit den Leichen oder mit den Opfern, sage ich jetzt mal so. Und das ist schon, oha, das könnte sehr, sehr krass werden, was man dann dort sieht.
Vor allem die Szene, in dem, ich glaube, das ist die, ja, ganz zum Schluss von der zweiten Folge, als Brad den Anruf bekommt, wo er dann Matt hört und
die Kassette,
Matt dann
die Kassette bekommt er.
Ja, stimmt, die Kassette.
Die Kassette, ja,
ja,
das hat mich gleich an
Tode
Mädchen Lügen nicht erinnert, als Hannah Baker ja die Kassetten hinterlassen. Und hier bekommen wir die Kassette.
Voll.
Aber halt auch interessant, dass sie ja an ihn persönlich adressiert ist. Also stand ja direkt Brad drauf. Da kommen wir auch wieder zu dem, was du gesagt hast. Wir sehen es ja nur aus seiner Perspektive. Also stand da wirklich Brad drauf oder wie auch immer halt. Ne? Also, ne? Ja, bin gespannt, ja. Aber das, ja, gerade die letzte Szene, die geht schon.
Die Szene war halt schon, also war, fand ich ziemlich gut gemacht, weil an die konnte ich mich auch noch aus dem Buch erinnern. Und da dachte ich mir auch so, boah, ist das krank. Was ein kranker Scheiß. So, dass es halt so sehr grotesk ist und wie es auch geschrieben wurde. Und das haben die schon ganz gut dargestellt, dass man das so checkt, dass er jetzt seine eigenen Fische essen soll und ne, und der, also Props auch an den Schauspieler von Brad, also ich finde, ne, er trägt mit, also finde ich gerade die Serie sehr, finde das Casting da auch sehr gut, und wie er dann seinen Schock in der Szene da zeigt, fand ich stark.
Ja, auch noch sehr jung, Igby Reeney, geboren 2000, also auch noch ein ganz junger Darsteller, mir auch vom Gesicht her gar nicht so bekannt, also ich weiß gar nicht, was der so vorher so gemacht hat.
Nee, mir auch nicht.
Aber ja, macht das wirklich gut. Also gerade auch so in der Szene. Aber man merkt schon so dieses Angedeute von expliziten Opfern. Also wir haben ja, es geht ja anfanglich los mit der Dame, die da an dem Tenniscourt, an dem Tennisnetz da festgemacht ist. Beziehungsweise da fand ich halt auch, dass das komplett auch irgendwie gar nicht thematisiert worden ist an der Schule, wo dann diese Statue da verschandelt worden ist. Naja, ich fängt ja, Blut dran. Ja. Da dachte ich auch so, hä? Habt ihr nicht irgendwie, stört euch das gar nicht oder so? Oder? Ja, okay.
Ja, das ist halt in dem Buch, das ist halt was anderes, aber ich glaube, das ist natürlich, ne, muss man halt irgendwelche Sachen dann croppen.
Ja, ja, klar. Aber das meine ich ja damit, du musst halt im Medium, musst du es halt ein bisschen anpassen. Ja, ne?
Klar.
Aber ich finde trotzdem auch immer wieder diese kurzen Collagen, die sie da so haben, wenn jetzt, sag ich mal, Susan was erzählt, was halt mit Matt passiert ist, wo du dann so diese Schnitte zurück hast, ja, Matt in dem Haus und der Kiffer und jeden Morgen und Abend geschwommen und bla, ne, oder auch, als sie dann diese Leiche da finden, wo der Polizist dann kotzt dir und dann siehst du ja ganz, in ganz kurzen Einschnitten, was da mit dem Opfer da passiert ist, sagt ja, oh, okay.
Ja.
Und da hätte ich mir gewünscht, dass meine Kollegin Chrissy mich mal davor gewarnt hätte. Ich meine, ich bin jetzt zwar nicht so weich, was das angeht, aber davon hat sie gar nichts erzählt. Und ich dachte, ja, okay.
Ja.
Lässt auch Blicken, sage ich jetzt mal so. Ne? Nein, Spaß. Nein, Spaß. Aber es kam halt so einfach so aus dem Nichts, weil du bis dahin eigentlich dachte ich so, okay, das wird halt irgendwie so eine klassische Mörder, wir müssen den Mörder finden, Serie. Und dann geht es ja doch dann das ein bisschen, okay, das ist jetzt doch mal ein bisschen noch mal was anderes, sage ich jetzt mal so. Ne? Oder in eine extremere Richtung, sagen wir es einfach mal so. Deswegen, also.
Ja. Mich hat es auch noch ganz gefreut, dass Musik so eine wichtige Rolle hat, weil die Musik, die benutzt wird in der Serie, die ist halt schon, also ist sehr viel Musik. Und das ist eben auch im Buch. Also wird ständig über irgendwelche Lieder werden da erwähnt, dass er irgendwelche Alben entdeckt hat, dass er die gerade rauf und runter hört. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool, dass sie das auch so in die Serie mit eingebunden haben. Das nur so ganz nebenbei.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch parallel den Start des Musikvideos 1981. Also fand ich auch ganz cool, dass man das so als Thema eingearbeitet hat.
Ja, voll. Ja, ja.
Also deswegen sage ich ja, ich finde so diesen Vibe der damaligen Zeit kriegen sie echt gut rüber. Und jetzt gerade mit dem Ende der zweiten Folge wird es auch irgendwie spannend, wo sie da so mit der Reise hingehen halt. Ne? Also es scheint ja dann wirklich so, dass er so, ja, ich will nicht sagen ermittlermäßig, aber dass er schon so ein bisschen auf Spurensuche geht, wie, was, wo, und gleichzeitig hast du natürlich immer wieder so das Leben seiner Freunde, was höchstwahrscheinlich ja, wie gesagt, du hast es ja auch schon erwähnt, dann auch mit dem tragischen Ableben vielleicht von dem einen oder anderen gespickt sein soll. Also es, für mich, muss ich sagen, hat die Serie bisher mit den ersten zwei Folgen sehr, sehr gut funktioniert. Also ich kann da eigentlich nicht viel kritisieren, außer dass ich jetzt auch Bock hätte, das Buch auch zu lesen. Oder wie ich es ja oft mache, ich mache immer so quasi diesen Doppelschlag. Und dadurch, dass ich ja nicht immer so Zeit habe zum Lesen, mache ich immer Lesen und Hörbuch gleichzeitig. Dass ich einmal, wenn ich halt gerade nicht lesen kann, höre ich es mir weiter und fange dann oder gehe dann im Buch immer weiter halt. Ne? Also das ist auf jeden Fall spannend gemacht. Also gerade so mit diesen inneren Monologen und so, wie er so da redet, das würde mich auch schon interessieren, wie er da im Buch so redet. Ja? Also werde ich mir mal auf die Liste packen auf jeden Fall oder mal in den Bestellkorb, sage ich jetzt mal.
Ja. Mach das. Also man muss den Schreibstil schon mögen. Das sage ich jetzt nur, weil das schon sehr speziell ist. Aber ich mag's. Ich mag's sehr. Und mir hat die ersten zwei Folgen haben, wie gesagt, auch gefallen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin, glaube ich, jetzt nicht gern so abgeholt wie du. Mhm. Aber ich glaube, ich bin auch so ein bisschen, weil ich eben das Buch gelesen habe, bin ich so ein bisschen sehr kritisch. Aber ich werde es mir auf jeden Fall weiterhin angucken. Und hoffe, dass das sich in eine gute Richtung entwickelt und nicht ja, irgendwie langweilig wird oder dass die Charaktere ja, die Entwicklung beibehalten, die sie auch im Buch haben. Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen.
Ja, ich verstehe schon. Wie gesagt, es kommt ja auch drauf an, wie sie dann diese, also wahrscheinlich werden sie auch ein bisschen was umgeändert haben im Gegensatz zum Buch. Ne? Also, aber ja, also ich habe einfach irgendwie so ein bisschen Sorge, dass man halt, ich meine, klar, wahrscheinlich könnte man jetzt auch irgendwie Trawler irgendwie googeln und könnte dann vielleicht gucken, okay, was war da damals wirklich so ein bisschen, ne? Aber wie gesagt, ich habe so also die Vermutung einfach, dass da vielleicht auch irgendwo dann ab einer gewissen Episode dann ein Twist kommt und dass man dann alles nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen oder zumindest so eine Außenperspektive dann nochmal ab. Sowas mag ich ja eigentlich auch, wenn man dann nochmal so einen Switch hat, wie das halt in der Öffentlichkeit dann wahrgenommen worden ist und wie es dann aus seiner Sicht war, also diese Unterschiede halt ganz einfach. Deswegen, also ich bin da schon dabei. Also ich finde es immer noch eine hochproduzierte Serie, sieht echt gut aus, gute Darsteller. Ich hoffe halt, dass die anderen, also dass Susan und auch Tom zum Beispiel da ein bisschen mehr noch Hintergrund bekommen. Was ich sagen muss, dass die Debbie-Darstellerin, was ich mir die ganze Zeit so gedacht habe, als ich sie so gesehen habe, das wäre auch eine echt gute Spider-Gwen für das MCU. Also so als Live-Action-Schauspielerin. Also wenn ich so an die Animationsfilme denke, dachte ich mir so, die Frisur noch mal ein bisschen anders. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Also deswegen hoffe ich mal, Hayes Warner, Marvel, schreibt ihr euch auf die Liste. Die ist, glaube ich, wäre ganz gut für eine Live-Action-Variante.
Ja.
Ja, und allgemein halt, wie sie das halt alles, die Frisur und wie sie das alles rübergebracht haben. Also du fühlst dich halt wirklich in 1981. Also da war ich schon irgendwie so voll drinne. Deswegen, also ich bin gespannt, aber mal gucken, was dann die Staffel dann so am Ende dann zeigt. Also es muss halt tragen. Also da, es kann natürlich sein, dass man da vielleicht dann irgendwann den Punkt hat, wo eine Serie so verliert, wenn es sich dann zu sehr zieht. Also bin ich mal gespannt, ob das über 10 Folgen trägt halt, ne?
Ja, und ob die auch wirklich 1:1 das Buch, weil jetzt gerade wirkt das eben wirklich so, als würden die 1:1 das Buch so adaptieren wollen. Und da weiß ich eben nicht, wie du gesagt hast, meistens muss eine Serie oder halt eben das Medium das ein bisschen anders machen. Und wenn die das wirklich 1:1 weiter so tragen, weiß ich nicht, ob das funktioniert für die Zuschauende, für eine Serie. Deswegen bin ich gespannt, ob die da das irgendwie so ändern oder, ne, wie du sagst, zum Beispiel eine Outsider-Perspektive auf die Geschehnisse dann werfen, was im Buch ja nicht der Fall ist. Und wie ich das dann finde. So, weißt du, da bin ich halt, ich bin generell gespannt, wie einfach die Serie die Geschichte weitererzählen wird. Ob es so bleiben wird und wenn ja, ob sich das weiter trägt oder ob die das ändern und ob es dann für mich okay ist, dann die Geschehnisse dann eben anders erzählt zu bekommen. Bin ich gespannt.
Ja, also ich glaube schon wirklich, dass sie da zumindest minimal bestimmt irgendwas ändern würden, weil so ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass so Film- oder Serienproduzenten sich dann sagen, okay, ich kann jetzt hier das nicht 1:1 umsetzen, weil ich muss ja der ganzen Geschichte irgendwie nochmal einen neuen Turn geben, damit die Leute überhaupt reingucken, weil ansonsten hast du ja dann die ganzen Leute, die sagen, ja gut, ich habe das Buch gelesen, da gucke ich, brauche ich mir ja die Serie nicht anzugucken. Ne? Also also deswegen, also ich finde, das Potenzial ist jedenfalls da, dass das eine gute Serie werden wird. Ich meine, mir hat auch The Beauty gefallen, muss ich fairerweise sagen. Also deswegen, die ging ja auch bei vielen anderen leider komplett unter oder hat vielen halt nicht gefallen, aber ich bin dran. Und
ich habe mal geguckt, weil ich mich interessiert habe, wie die Serie angelaufen ist. Und die Serie ist auch nicht so gut angelaufen tatsächlich. Die hat bei IMDb gerade 5,9. Und
ja, wird und natürlich aber auch von Disney nicht zu sehr beworben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, ja, obwohl in Deutschland auch wieder so ein Influencer-Event war, habe ich gesehen, ja.
Ich habe in zwei Podcasts, und bei beiden Podcasts haben die als Sponsor Disney Plus und bei beiden bewerben die gerade The Shards. Und jetzt habe ich gerade Rotten Tomatoes aufgemacht und da haben die Kritiken 55%. Und Audience 36. Also schon floppt schon eher, als dass es gerade erfolgreich ist.
Das verstehe ich aber nicht. Also so niedrig, das ist schon sehr wenig.
Ja, ich glaube, es ist halt so ein ganz spezielle, deswegen meine ich auch, entweder man mag Bret Easton Ellis und was er schreibt und wie er das so, ne, oder man mag es eben nicht. Ich finde, das ist halt sehr, ist halt, ja.
Dann haben es noch halt nicht die richtigen Leute gesehen.
Nee, das ist eben das Ding. Also ich habe mir die Serie angeguckt und dachte mir so, ich checke, also als ich das dann gesehen habe, die Bewertungen, die Reviews, habe ich dann gedacht, okay, ich checke, wenn man das nicht mag, so, dass man das dann halt so bewertet. Man muss es halt so, Aber ja, ich sehe es auch nicht so niedrig. Ich sehe es nicht krass hoch, aber ich sehe es auch nicht so niedrig. Das finde ich schon wirklich.
Also, wie gesagt, 36%. Wie du schon sagst, klar, es ist immer Geschmackssache, aber also ich finde es jetzt aber auch nicht grotesk schlecht. Also es geht ja, also zumindest jetzt so in den ersten zwei Folgen ist es ja schon sehr stark, wie es auch in vielen anderen Krimi-Drama-Serien hast. Also würde ich mindestens auf Mittelmaß gehen. Also klar, kommt es jetzt darauf an, was dann noch draus gemacht wird. Aber ich finde, die Spannung ist da. Man weiß jetzt im Moment noch nicht so richtig, wo geht's hin, wer ist der Mörder, wer könnte es sein, sind es vielleicht auch mehrere, wie auch immer. Also ich finde, klar, da sind jetzt gerade irgendwie genug Sachen da, wo man sagt, ja, okay, da habe ich Anknüpfungspunkte. Aber mal gucken, vielleicht steigt der Wert ja auch nochmal. Schauen wir mal.
Das kann sehr gut sein.
Jo, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Abgesehen von Ted Lasso und The Shards, was steht so in der nächsten Zeit wieder so auf der Liste, Kino- oder serientechnisch? Oder vielleicht auch Altes, was du nachholst?
Ich muss sagen, beim Streaming stehe ich gerade richtig auf dem Schlauch. Also ich bin da ganz schlecht.
Kommt halt
aktuell
auch so viel.
Gucke ich Clone Wars ab und zu. Das ist gerade so mein ongoing Project, weil ich das endlich mal nachholen möchte. Alle Animations, okay, vielleicht nicht alle, aber ne, Clone Wars, Rebels. Ja, möchte ich mir auch auf jeden Fall angucken. Und sonst streamingmäßig, weiß ich nicht, hab mir überlegt, ob ich mal Silo angucke bei Apple TV, soll gut sein.
Stimmt, dritte Staffel, ja.
Also generell, ich habe das gar nicht geguckt.
Und
im Kino möchte ich jetzt den neuesten Film mit Anne Hathaway und
End of the Oak Street.
Ja,
ja, ja.
Mal, der Obi-Wan, ja. Bin ich dumm?
Wie du meinst. Ja. End of the Oak Street, ja, stimmt.
Genau, den möchte ich mir jetzt angucken und ich werde auf jeden Fall Spider-Man Brand New Day mir nochmal angucken.
Sehr gut.
Ja, den muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und sonst weiß ich gerade gar nicht, was jetzt im nächsten Kino kommt. Ich glaube, das kommen noch ein paar Horrorfilme jetzt.
Ja, Horror. Na gut, Ice Cream Man ist, glaube ich, jetzt gestartet. Aber gut, das ist, glaube ich, auch sehr Geschmackssache. Ist ja halt Eli Roth und der ist halt auch sehr, ich sag nur Hostel und da weiß man, worauf man sich, glaube ich, drauf einlässt. Ja. Und eine ähnliche Kerbe wird mit Sicherheit auch Ice Cream Man schlagen. Ja, es kommt eigentlich relativ viel. Ich finde, momentan oder gerade jetzt im August, September ist vieles dabei, wo man sagt, da ist für jeden Geschmack irgendwie was dabei. Du hast mal Action, voll. Du hast Horror, du hast Romantikkomödie mit One Night Only Ende August, mit Callum Turner unter anderem, so wie ich jetzt erfahren habe, der Ehemann von Dua Lipa.
Oh ja.
Leichter Gossip, aber wusste ich auch nicht, aber okay. Ich weiß nicht, so August ist sehr, also ist für jeden was dabei eigentlich. Also, ich freue mich auf den neuen Statham, auch wenn ich jetzt schon weiß, er ist wieder ein Ex-Soldat und muss wieder wahrscheinlich irgendwie jemanden retten. Aber ich habe Bock drauf. Ich brauche einfach auch mal sowas Stumpfes, wo einfach nur mal geballert wird und geschlagen. Ja. Das reicht mir schon.
Check ich, ja, voll.
Ja gut, dann machen wir eine Schleife drum. Danke Sophie, dass du mit dabei warst.
Ja klar, sehr gerne.
Und ja, dann hören wir uns ja vielleicht dann nochmal, wenn Ted Lasso vorbei ist, dann in 9 Wochen.
Ja, genau, in 9 Wochen hören wir uns dann wieder, Freunde. Also,
und dann ziehen wir ein hoffentlich natürlich auch positives Fazit zu Ted Lasso natürlich. Ne?
Genau.
Ja, dann liebe Grüße nochmal an Christina an dieser Stelle und hört natürlich gerne bei Film Buffs on a Budget rein. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Habt ihr auch schon einiges draußen, also Link werde ich alles in die Shownotes packen, könnt ihr nachhören. Bei Sophie und Christina gibt es immer guten Stuff. Auch wenn man bei manchen Rankings, ich sag nur Spider-Man, da musste ich auch 1-2 Mal innehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich dachte mir dann so, okay, Wusa, es ist deren Meinung, alles gut, alles fein. Kann ja auch jeder seine eigene Meinung haben, das ist auch völlig fein.
Ja, genau. Ja, Disclaimer zur Spider-Man-Spezialfolge, dem Ranking. Es ist unsere Meinung, ihr könnt natürlich eine andere Meinung haben, es ist okay.
Ja.
Auch wenn Christina sagt, es ist nicht okay.
Dafür ist die Folge nächste Woche ganz okay, denn auf deine Empfehlung hin habe ich mir die Serie Widow's Bay angeschaut habe mit der lieben Jule von Persian Podcast über die erste Staffel gesprochen. Da könnt ihr dann nächste Woche reinhören. Die Folge haben wir nämlich schon aufgenommen. Also,
cool.
Danke für die Empfehlung auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß
sehr
gemacht.
Ja,
und da freue ich mich auch schon auf die zweite Staffel.
Denke ich mir. Ja, schön, cool, freut mich.
Jo, also, wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche mit Widow's Bay wieder. Und in diesem Sinne, danke Sophie. Hört Film Buffs on a Budget und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Euer Marco.